Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 106 und wir nehmen heute den ersten Teil unseres Songchecks auf. Diese Folge ist vom 8. April 2024. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und am anderen Ende der Leitung sitzt die Spokesperson aus Wiesbaden, Sonja Riegel. Hallo Sonja, ich grüße dich.
Moin. Ja, so werde ich hier in der Stadt auch von allen genannt.
Ja, ne? Genau. Also ja, Spokesperson, ja. Jurypräsidentin, also alles, was das Herz begehrt.
Ja, Spokesperson klingt halt auch wie irgendwie ist jemand, der einfach nur labert die ganze Zeit.
Würdest du das gerne mal machen beim ESC?
Beim ESC?
Ja.
Och, ja, warum nicht?
Ja, ne? So irgendwie, so, was sind das immer? 30 Sekunden Ruhm, den man da so abgreifen kann?
Wobei, das machen ja irgendwie dann doch alle, dass der, hey, war du fantastic
schon. Ja, genau. Ja. Oder verkleiden sich witzig oder so, ne? Das wäre ja auch noch möglich, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, lustig
ist. Ja, ist ja also genau mein Ding, ne?
Ja. Ja, genau, genau.
Also wir sind schon bei einem Nein angekommen jetzt, glaube ich.
Genau. Ja, wir steigen heute mal ein in die Songs des Eurovision Song Contest 2024. Und ja, wir haben gerade im Vorgespräch irgendwie schon darüber gesprochen. Mensch, wir haben schon eine ganze Menge eigentlich auch in den vergangenen Folgen auch darüber gesprochen. Aber wir wollen das natürlich auch nochmal so ein bisschen dann auch zusammenfassen und einfach mal drüber schauen über, ja, über Chancen für die einzelnen Songs weiterzukommen. Und das schauen wir mal. Ja, wir machen hier ja einen Podcast über den Eurovision Song Contest. Der nächste findet am 7. und 9. Mai statt. Das sind die beiden Semifinals, die wir jetzt auch gleich besprechen werden. Und dann folgt das große Finale, in dem sich ja dann bis auf die Big Five und der Gastgeber sich ja dort qualifizieren müssen. Das findet am 11. Mai statt. Und weil im letzten Jahr ja Loreen aus Schweden mit Tattoo gewonnen hat, dürfen auch die Schweden dieses Ereignis auch austragen. Und das tun sie diesmal in der Malmö Arena, was sie ja schon bereits 2013 gemacht haben. Und darüber beugen wir uns jetzt. Ja, wir besprechen die zwei Folgen des ersten und zweiten Semifinals. In diesem Jahr treten ja auch die Big Five, also Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien sowie Gastgeber Schweden, die bereits für das große Finale gesetzt sind, live und in voller Länge in den Semis an, in denen sie dann ja auch mit abstimmen dürfen. Leider haben wir aus rechtlichen Gründen keine Möglichkeiten, die Titel wie im Radio hier im Podcast zu spielen. Daher werden wir alle 37 Songs natürlich in unseren Shownotes auflisten. Und ja, da könnt ihr also wie folgt vorgehen. Also erstens, ihr seid 24/7 Fans und kennt bereits die Songs in- und auswendig, sodass ihr die beiden Folgen Songchecks in einem durchbingen könnt. Oder ihr stoppt einfach vor unserer der jeweiligen Besprechung dieses Songs, diese Folge, hört das entsprechende YouTube-Video an. Das könnt ihr zum Beispiel auf unserer Website escgreenroom.de im Post dieser Folgen finden. Startet danach wieder die Folge. Könnt es auch ganz anders machen. Ihr hört alles, alle Videos und oder hinterher. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Nur wir können hier leider keine Musik anspielen, was wir eigentlich ja auch sehr schade finden. Aber ich glaube, da kommen wir drüber hinweg, denn das haben wir ja auch schon in den vergangenen Jahren ganz gut hinter uns gebracht. Ja, wir haben uns heute und nächstes Mal auch ein bisschen aufgeteilt mit den Songporträts. Sonja wird immer jeweils Song und Künstler vorstellen. Das werde ich dann in der nächsten Folge dann übernehmen. Und wir werden dann schön über die einzelnen Songs uns auslasten. Ja, Sonja, bist du bereit?
Bereit, nochmal stretchen, yes.
Ja, und dann geht's los.
Mm. Los geht's mit der Startnummer 1. Es ist ja gut, wir haben ja jetzt die Startnummern schon. Wir können das hier, wir machen das jetzt alles nach der Reihenfolge, wie das dann auch im ersten Semi sein wird. Und werden als allererstes sehen Cilia Capsis. Und zwar startet sie für Zypern, hat Wurzeln in Zypern und Griechenland, ist aber in Australien geboren und aufgewachsen. Also irgendwie so Australier beim ESC, auch so für Zypern, gibt's jetzt irgendwie mal öfter, ganz nett. Sie hat 2022 ihren ersten Song veröffentlicht und schon sehr viel Tanzerfahrung. Ich befürchte, das wird auch noch wichtig auf der ESC-Bühne. Und ich sage es dazu, weil es ja doch ein Song-Contest ist, sie hat den Song nicht selbst geschrieben. Der heißt Liar. Und jetzt darfst du darüber lügen, ob du ihn gut oder schlecht findest.
Waking up in the morning, I'm feeling like ooh la la.
So ging es uns heute beiden.
Ja, genau. Ja, was soll ich sagen? Also wenn Zypern auf Tradition steht, dann in diesem Falle, denn sie starten wieder mit einem Dance-Act durch. Das Video schaut sich für mich eher an, so wie ein Werbevideo für ein Hotel irgendwo in Dubai. Da sieht man sie durch die Hotelflure tanzen mit diversen Tänzern. Es geht auch, glaube ich, ja so ein bisschen um Mensch, Mädels, steht auf gegen die Kerle. Und das hat dann noch so ein bisschen den tieferen Sinn in diesem Song. Ich finde es aber leider ein bisschen fad, verfängt sich für mich nicht so ganz. Ich habe gestern so, als ich final nochmal so über diese Liste gegangen bin, es gibt schon eine ganze Reihe von Songs, wo ich noch nicht so ganz sicher bin, raus aus dem Semi oder doch weiter im Finale. Bei ihr würde ich jetzt auch eher so sagen, 50-50 Chance für das Finale, eher drin, glaube ich, aber das wäre noch wichtig irgendwie, ob sie da tatsächlich so ihre Fans, wenn sie welche hat, wirklich auch genügend mobilisieren kann, dass man für sie anruft. Für die Jurys wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, da Punkte zu kriegen oder viele Punkte zu bekommen. Aber so eher leider eine Wackelkandidatin.
Ja, die Jurys wären ja dann erst im Finale überhaupt erst relevant. Mhm. Also ich sehe das eigentlich schon weiterkommen. Wir müssen ja vielleicht auch dazu sagen, es sind ja jetzt nur 15, die da um dieses Ticket kämpfen und 10 kommen weiter. Also so viele fallen gar nicht raus. Das ist mir auch aufgefallen, als ich es vorbereitet habe, dass ich bei mehreren dachte, wird wohl nicht weiterkommen. Und dann dachte, naja, so viele können wir ja gar nicht rauskicken. Zypern würde ich eigentlich relativ sicher drin sehen. Ich meine, ja, wir warten jetzt auf eine Live-Performance auf der ESC-Bühne. Das ist halt diese Variable, die wir jetzt bei allen noch drin haben. Aber ich meine, ja, sie ist Tänzerin, da werden wir wahrscheinlich auch wieder irgendwie ein nerviges Dance-Break sehen. Das mag ich nicht, aber es hat sich ja gerade im letzten Jahr irgendwie so eingebürgert, dass alle das machen. Oder zumindest viele, die mit dieser Art von Popsong kommen. Für mich ist es ja immer noch dieses Unicorn des Jahres. Also es ist einfach so, hier Popmusik, gute Sängerin, dann wird auch noch viel getanzt und dann wird das schon irgendwie reichen. Sie hat ja auch diese Geste jetzt schon etabliert, also mit diesem L aus Zeigefinger und Daumen für Leier. Das werden wir wahrscheinlich auch mehr als einmal sehen dann in Malmö. Gut, es ist halt so Standard-Pop-Ware, es ist okay. Ich fühle mich davon unterhalten, ich kann mir das auch gut anhören, so in der Studioversion. Und ich finde aber, was man nochmal sagen muss, ich meine, die ist 17. Ja, und ich finde, du hörst diesen Song nicht an, dass sie 17 ist. Das ist schon, dafür ist das schon richtig gut. Also so, an diesem Song ist nichts, was irgendwie kindlich oder jugendlich klingt. Das ist schon, ich hasse es immer, das zu sagen, aber das klingt schon mega erwachsen eigentlich. Mhm. Und weil du das Video erwähnt hast, das ist noch mein letzter Gedanke dazu. Ich will auch so eine Goldhose, wie sie im Video trägt. Die sieht zwar aus, als würde die knistern und knirschen, aber die sieht trotzdem geil aus.
Ja, ja. Ja gut, vielleicht wäre das ja was für unseren Fanshop, ne? Das ist die goldene Hose.
Müssen wir erstmal fragen, ob wir das machen dürfen. Vielleicht kriegen wir eine Zusammenarbeit mit Zypern.
Ja, genau. Das können wir ja dann nochmal eruieren. Super, ja.
Gehen wir zur Startnummer 2. Mhm. Und sind in Serbien bei Teodora. Die ist 31 Jahre alt, in Bor geboren und später nach Belgrad gezogen. Dann ist sie noch weitergezogen und hat in Boston studiert, nämlich am Berklee College of Music, und sich danach in ihrer Heimat so als Komponistin, Songwriterin erstmal etabliert, und dann 2019 hat sie ihren ersten eigenen Song rausgebracht. Und in diesem Jahr im serbischen Vorentscheid immerhin 27 andere Acts hinter sich gelassen. Das ist gar nicht so wenig, also gibt ja ein paar Vorentscheide, da ist nehmen richtig viele teil. Und ja, da hat sie gewonnen mit Ramonda und den Song hat sie mitgeschrieben. Soll ich anfangen dieses Mal?
Ja, mach mal gerne.
Weil wir haben, tada, eine Balkanballade. Yeah.
Yeah.
Und allein dadurch sticht es eigentlich schon raus, weil diese Art von Song haben wir sonst gar nicht so richtig im Feld. Und allein dafür schon mal Daumen hoch und finde ich auch schön, so von der Stimmung her und wie sich das aufbaut. Ich mag auch so ihre dunkle Stimme und also das ist, ja, da bin ich schon eigentlich dabei. Das Einzige, was mich so ein bisschen dann rauswirft, ist, wie oft sie dann diesen Titel singt. Also dieses Ramon, das kommt ja irgendwann, da hat man ja das Gefühl, das wiederholt sich so oft, dass einem irgendwann so in den Kopf geballert wird, dieser Titel. Da verlässt mich dann so ein bisschen. Aber ansonsten, bis dahin mag ich das und ich hätte das auch gerne im Finale. Da ist es jetzt wiederum so, das hätte ich jetzt aus dem Gefühl eher gesagt, ist vielleicht eher so ein Jury-Song. Und die Jurys haben wir nicht im Halbfinale. Also das weiß ich nicht. Aber dadurch, dass es so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal hat, hoffe ich, dass es trotzdem durchkommt.
Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, das einzig Negative ist tatsächlich, dass sie auf der Todesstart Nummer 2 startet im ersten Semifinale. Aber das sind natürlich auch immer so Statistiken. Ich muss auch sagen, bei dem Song geht es mir eher so tatsächlich sicher drin, weil tatsächlich nochmal so eben auf deine Bemerkung im ersten Song, ich finde tatsächlich aber in dieses Semifinale tatsächlich leicht stärker als das zweite, sodass das wahrscheinlich auch für den einen oder anderen Titel wirklich auch eher so eine Wackelnummer wird. Das sehe ich aber bei der Theodora eigentlich so gut wie gar nicht. Du hast recht, das ist absolutes Alleinstellungsmerkmal und ich finde auch, es muss mal auch mal was auf der Bühne sein, wo nicht irgendwie Pyros hoch, gut, das wissen wir nicht, ob sie es nicht vielleicht doch einsetzen, aber wo man so das Gefühl hat, ja, da kann auch die Künstlerin für sich alleine auf der Bühne stehen. Und insofern, ich höre mir das auch tatsächlich sehr gerne an. Wir haben ja irgendwie auch tatsächlich relativ wenig Balladen auch im Wettbewerb dieses Mal. Und da kann sie tatsächlich ein bisschen hervorstechen. Und das ist wirklich mal ein bisschen erfrischend, auch tatsächlich eher mal was Ruhiges zu hören und eine gute Stimme und auch eine gut aussehende Frau irgendwie auf der Bühne zu sehen. Und das finde ich, das macht es dann schon mal irgendwie wirklich auch erfrischend.
Ich denke gerade noch über deine Bemerkung nach mit stärkerem Semi und schwächerem bei mir. Ich habe gerade überlegt, wie ich das einordnen würde. Und ich glaube, dass es bei mir so ist, dass das zweite Semi das ist, wo es bei mir größere Diskrepanzen gibt. Also da sind die Songs drin, die ich am wenigsten mag und aber auch die, die ich am meisten mag. Verstehst du, wie ich meine? Also das erste ist für mich so ein bisschen mehr zusammengeschoben und so geht qualitativ nicht ganz so auseinander. Wobei qualitativ, da maße ich mir jetzt auch viel an, aber einfach von meinem Geschmack her, das ist so der Gedanke, den ich dazu habe. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was stärker ist oder was schwächer ist. Weil ich glaube, viele Favoriten sind halt auch im zweiten, ne?
Ja, also es ist dieses Jahr auch nicht so eindeutig, das muss ich auch sagen. Also es gibt eigentlich manchmal so Jahrgänge irgendwie, da weißt du, oh, das ist voll die Todesgruppe. Und da wird mit Sicherheit, das wird ein Blutbad, weil mindestens 3, 4 zu Unrecht nicht ins Finale kommen. Das nicht so, aber ich finde schon, dass im ersten Semifinale tatsächlich auch so ein paar Favoriten auch mit dabei sind. Aber gut, das werden wir ja dann auch jetzt noch im Laufe der nächsten beiden Folgen dann auch nochmal zusammen so erarbeiten.
Ja, ich finde auch, es ist so ein bisschen abgeschwächt dadurch, dass wir ja jetzt nicht mehr über 40 Teilnehmer haben zum Beispiel.
Das also stimmt, ja, genau.
Dass gar nicht mehr so viele hängen bleiben dann auch. So, jetzt haben wir noch einen. Bleibt er hängen oder bleibt er nicht hängen? Wir machen mal mit der Startnummer 3 weiter. Das ist Silvester Belt aus Litauen. Ist in Kaunas geboren, das ist die zweitgrößte Stadt Litauens, ist 26 Jahre alt und nach eigener Aussage in einem queerfeindlichen Umfeld aufgewachsen und dann nach London gegangen zum Studium. Er war übrigens, das ist ein Fakt, der dich freuen wird, 2010 im litauischen Vorentscheid zum Junior ESC schon dabei. Und hat es jetzt aber dieses Jahr versucht, zum großen ESC zu kommen und hat den litauischen Vorentscheid gewonnen. Und da waren immerhin 40 Acts insgesamt dabei, unter anderem auch die wohlbekannten The Roop. Und jetzt wird er mit Lucktalk in Malmö zu sehen sein. Ist es was für dich? Es ist ja doch so ein Fan-Favorite irgendwie auch, ne?
Ja, also ich habe hier auch gerade meine App offen hier aus dieser Eurovision-App, wo ich so ein bisschen mein Ranking habe und da spielt er tatsächlich auch ganz vorne irgendwie auch mit, weil das ist ein schöner, treibender Beat. Und dieses Look-Tilk, also das ist eigentlich, wenn ich die Playlist dann so höre, wenn ich unterwegs bin oder so, das ist so einer der Songs, wo ich dann auch tatsächlich mal so ein paar Klicks mal ein bisschen lauter mache und so. Ist ein schöner Beat. Er hat auch zu Recht vor The Roop dann irgendwie auch noch gewonnen, weil The Roop fand ich eigentlich auch dieses Jahr auch tatsächlich ein bisschen langweilig. Es gab ja auch in verschiedenen Vorentscheiden so einige, die sich eher selber gecovert haben, und das war bei The Roop auch, und die Art, wie sie da jetzt irgendwie auch angetreten waren, also The Roop jetzt, fand ich das nicht gut, und da war das jetzt mal tatsächlich mal was Frisches, und ja, gerade so aus Litauen, Lettland irgendwie, da kommen dann doch auch manchmal so Sachen, wo ich so denke, ja, ganz nett, finde ich jetzt, ja, läuft aber so mit, aber Luktelk, finde ich, das würde mich sehr, sehr freuen, wenn das im Finale stattfindet. Ich bin mir aber eigentlich auch sicher, dass das auch sicher da drin ist. Also insofern finde ich es gut. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, das wird weiterkommen, das ist das Erste. Ich frage mich gerade, warum ich es Englisch ausgesprochen habe, weil es ist tatsächlich kein englischer Begriff, das heißt wirklich Luktelk. Also ich finde, er allein ist ja schon durch seine Geschichte ein guter ESC-Kandidat. Der passt ja da wunderbar rein. Ist ja kein Wunder, dass er da ein Fan-Favorite ist. Also einfach so als Typ schon toll. Und das kommt bei mir auch noch dazu. Bei mir ist es nämlich so, dass das jetzt kein Song ist, den ich mir ständig in der Studioversion anhöre. So, das weiß ich nicht. Das dafür, also ich habe da keinen Impuls, den jetzt ständig anzumachen. Aber ich mag es, ihn zu sehen, wie er den performt. Also, weil, verstehst du, was ich meine? Das ist einfach, ich muss ihn dazu auf der Bühne haben. Und dann gefällt mir das. Und dann sehe ich auch, was alle anderen darin sehen oder viele andere darin sehen. Und es ist halt wirklich das, was du gesagt hast. Es ist einfach diese Wiederholung von diesem Titel. Das ist ja auch so, das hypnotisiert einen ja fast zwischendrin. Und natürlich dieser Beat, der dann einsetzt. Ich meine, der hämmert ja richtig durch. Und ach, das kann man visuell ja super umsetzen. Es war ja auch beim Vorentscheid, sah das ja schon ganz gut aus. Wahrscheinlich wird das dann nochmal eine Nummer größer. Ja, das wird gut abschneiden. Das ist jetzt kein Gewinnersong. Aber ich glaube, da ist schon einiges möglich, und das ist ja toll, den dabei zu haben einfach.
Ja, könnte auch wirklich noch ein Dark Horse sein. Ich glaube auch nicht, das wird jetzt nicht gewinnen, aber das könnte jetzt auch im Zusammenspiel mit der Bühnenshow, könnte das nochmal irgendwie ein Hingucker werden. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Aber also es würde mich schon sehr wundern, wenn der nicht ins Finale weiterkäme.
Ja, machen wir mit der 4 weiter. Und jetzt bin ich gespannt auf die Diskussion, muss ich gestehen. wir haben nämlich Bambi Thug mit Doomsday Blue. Das ist der irische Act und der erste von zwei Non-Binären in diesem Jahr. Das ist ja schon mal super. Werden wir im zweiten Halbfinale den anderen haben. Bürgerlicher Name Bambi Ray Robinson, und den Namen Bambi Thug gibt es seit 2021. Seitdem sind da auch mehrere EPs entstanden. Und auch der Titel Doomsday Blue war schon im letzten Herbst auf so einer EP mit drauf. Und dann kam aber erst der irische Vorentscheid in der Late Late Show. Ja, und hat sich da durchgesetzt. Und Doomsday Blue handelt von übersehenem Potenzial und ist eine Ode an die queer Community. Also sind wir auch wieder dabei. Bei passt gut rein in den ESC. Und ich merke gerade, habe ich es eben, glaube ich, vergessen zu sagen. Kann das sein, dass Sylvester Belt auch mitgeschrieben hat an seinem Song? Bambi Thug hat ja auch am Song mitgeschrieben.
Mhm.
Und jetzt ist die Frage, kommen wir damit klar, wie viele Stile in diesem Song mit drin sind? Weil das ist ja, gefühlt ist ja irgendwie alles dabei, oder?
Ja, also ich habe mir diesen irischen Vorentscheid ja auch irgendwie so angeschaut, und als Bambi Thug dann auch gewonnen hat, hatte ich ja natürlich auch sehr viele Fragen und habe so gedacht, was ist da denn jetzt gerade passiert? Weil ich tatsächlich auch so den Live-Auftritt da beim Vorentscheid auch eher so semi fand. Jetzt gibt es mittlerweile ja auch ein Video dazu, der so ein bisschen wie so ein Fiebertraum ist, ist aber auch sehr, sehr spektakulär. Und bin tatsächlich mal gespannt, wie man das auf die Bühne bringt, weil das Video, das ist schon, ja, ist schon cool. Aber das kann natürlich, wenn man das transferiert auf die Bühne, das kann natürlich sehr schnell peinlich wirken. Das war beim irischen Vorentscheid auch so ein bisschen. Da hat man so gedacht, was willst du uns denn jetzt da irgendwie so erzählen? Und andererseits mache ich jetzt da auch eher so die Klammer. Irland hat ja auch in den letzten Jahren insbesondere ja auch eher so Selbstgänger und ja, was man sowieso schon irgendwie halt so hört. Und dieses Jahr ist es dann eher so ein bisschen, ja, die Iren wagen jetzt dieses Mal etwas mit etwas, was natürlich jetzt wirklich nicht so gängig ins Ohr geht. Alleine ist ja schon, wenn man nur den Song hört, da ist ja so im Hintergrund dann immer so eine Nebenspur, die da so mitläuft, als würde man denken, da läuft noch irgendwie ein anderer Song irgendwie da drunter oder so, wo man so denkt, was ist das jetzt? Und dann die Stimme von Bambi Thug ist dann auch noch so sehr verzerrt und so. Aber es ist natürlich für einen ESC-Song immer ein bisschen schwierig, aber es ist für mich ein Grower, dass ich so denke, ach na ja, also kann man ruhig machen. Und ich merke jetzt auch gerade, es ist jetzt so fast so der erste Song, wo ich auch tatsächlich ein bisschen mehr darüber auch so erzählen und bewerten kann, weil das hat natürlich auch ein bisschen Fleisch am Knochen und das so. Aber wie gesagt, das kann auch total nach hinten runterfallen oder es wird total abgefeiert und da bin ich tatsächlich mal gespannt. Ich würde es aber tatsächlich schon sicher im Finale sehen und schon alleine, weil ich das dann auch am Samstagabend ein zweites Mal dann auch in der Halle erleben möchte.
Das ist interessant, dass wir das tatsächlich beide irgendwie so das Ding haben. Bei mir ist es nämlich auch gewachsen. Also ich finde es nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Was du gesagt hast zum Video, Fiebertraum ist ja eigentlich erstmal gut beim ESC. Das sind ja immer die Momente, die wirklich hängen bleiben. Also mal sehen, wie es dann auf der Bühne aussieht. Also auf jeden Fall, so sowohl Song als auch Person wirken ja so cool und ausgefallen. Das ist ja erstmal was. Das ist ein Hingucker und dann hört man zu. Ich finde den Song in seiner Gesamtheit leider immer noch irgendwie anstrengend. Also so, es gibt immer so einzelne Teile, wo ich denke, oh, das ist jetzt gut oder da baut sich jetzt was Gutes auf. Und dann kommt ja immer irgendwie ein Bruch rein und dann wird da aber wieder geschrien. Auf einmal kommt dann wieder ein poppiger Teil und so. Das ist doch nicht meine Art, Musik zu hören, wenn das wirklich sich so krass unterbricht. Ja, also ich finde es nicht mehr so schlimm wie am Anfang, wirklich nicht mehr. Und ich finde, das ist trotzdem, das ist gut, dass es dabei ist. Vielleicht nervt es mich dann auch, wenn ich es live sehe auf der ESC-Bühne. Vielleicht finde ich es dann auch noch besser, da bin ich selber nochmal gespannt auf mich. Ich hätte Irland so gerne mal wieder im Finale, weil die sind mit einem Kram gekommen die letzten Jahre, ja, und sind meistens auch zu Recht ausgeschieden. Die müssen echt mal wieder ein Bein auf den Boden kriegen und echt mal wieder regelmäßig im Finale dabei sein. Das ist so traurig einfach für so eine, ja, ich hasse das im Fußball auch immer, wenn man sagt, ja, Tradition, aber so, also Irland hat ja so viele coole Sachen zum ESC gebracht im Laufe der Zeit. Und wenn die da mal wieder anknüpfen könnten, das wäre toll. Und das ist jetzt nichts, wo ich sage, ah, das ist jetzt, geht jetzt in die irische Geschichte ein als einer der besten Beiträge, jedenfalls nicht für mich. Aber so, die müssen mal wieder irgendwie Fuß fassen. Und du hast gesagt, der Vorentscheid war jetzt auch nicht so dolle. Ich muss gestehen, ich habe ihn nicht geguckt, weil ich an dem Abend in Luxemburg unterwegs war bei deren Vorentscheid.
Ja, das war auch besser.
Ja, genau. Und das habe ich von mehreren gehört, dass ich da nichts verpasst habe.
Das war die bessere Entscheidung, nach Luxemburg zu fahren.
Und das ist ja auch immer erstmal so ein erster Hinweis. So, wenn der Vorentscheid so lieblos hingenudelt wird, dann weiß man ja, was so ein Land, was gerade so der Status in Richtung ESC ist. Und deswegen, allein schon deswegen hoffe ich, dass Irland durchkommt.
Ja, das Einzige, was ich nur hoffe, ist, wenn Bambi Thug jetzt im Finale weiterkommt, dass wir jetzt nicht die nächsten 5 Jahre solche Art von Song dann immer sehen werden von Irland, weil sie denken, oh, das ist dann irgendwie erfolgreich. Aber wenn sie dadurch
Juhu, jetzt, wir sind damit 22. geworden,
ja,
das
genau,
machen wir doch gleich nochmal.
Ja. Aber wenn sie damit schon mal wieder einen Fuß in die Tür kriegen, um jetzt so langsam wieder so einen Dreh zu kriegen, wieder erfolgreicher beim ESC zu werden. Sie sind ja jetzt im Moment gerade mit den Siegen im Gleichstand mit Schweden und vielleicht können sie ja irgendwann in den nächsten 2-3 Jahren da irgendwie nochmal aufsetzen. Das würde mich sehr, sehr freuen und ich würde auch gerne mal nach Dublin fahren.
Jo, am Ende ist es vielleicht auch einfach das, was Deutschland letztes Jahr gemacht hat, dass du sagst, ach, wir wagen mal was, wir nehmen mal was ein bisschen raussticht, was eben nicht immer so diese Popware ist, die untergeht und dann klappt es oder es klappt nicht.
Mhm, genau.
So, Popware hat das Stichwort. Da wären wir nämlich jetzt bei dem ersten, ja, ich weiß gar nicht, wie nennen wir die denn jetzt, die Big Five da reinhauen. Das ist ja kein Intervall, aber es ist ja schon, es ist ja nicht im laufenden Wettbewerb, es hat keine Startnummer sozusagen. Wir haben den ersten Big Five-Act, der sich da reingemogelt hat. Die sind in der Startreihenfolge auch einfach mit bekannt gegeben worden. Und zwischen 4 und 5 haben wir Großbritannien, nämlich Olli Alexander. Von dem kann ich schon mal sagen, da gibt es ein Interview, was ich mit ihm geführt habe, was ihr in der vorherigen Folge von uns hören könnt. Da erfahrt ihr ein bisschen was über ihn. Ich kann aber auch noch mal kurz ein paar Daten abbeißen. Er ist 33 Jahre alt, hat ursprünglich mal als Schauspieler angefangen und dann 2010 die Band Years and Years gegründet. Und mit denen hat er unter anderem Nummer 1 Album Großbritannien gehabt. Das war direkt das Debüt. Der Song King war auch in Deutschland bekannt. Und in Deutschland waren sogar auch alle drei Alben, die sie gemacht haben, in den Top 50 der Charts. Und dann ist aber Years and Years irgendwann zum Solo-Projekt geworden. Das war dann nur noch er. Und dann hat er sich jetzt entschieden, passt auch zum ESC, mache ich jetzt einfach unter meinem eigenen Namen Musik. Und da geht's jetzt los mit dem ESC-Song Dizzy, den er mitgeschrieben hat. Und soll ich mal anfangen in dem Fall?
Gerne.
Also erstmal ist ein cooler Typ und er hat richtig Bock auf den ESC. Das ist ja immer erstmal, das freut uns ja sowieso, das freut ja so eine Fan-Community auch, wenn dann jemand, wenn er nach seinem Lieblingssong gefragt wird, nicht den Gewinner des letzten Jahres nennt, sondern irgendwie mit 90er-Pop oder so kommt und da und hier noch was erwähnt und da noch was erwähnt. Da weiß man ja, da ist jemand richtig drin in der Materie, weiß dann natürlich auch, was die Fans wollen, hat Bock auf das Drumherum und weiß ich nicht, der wird wahrscheinlich mit einem Riesenstrahlen über diesen roten oder welche Farbe auch immer Teppich dann gehen, wenn da die Eröffnung ist und so. Das ist ja schon mal geil. Der Song, und den müssen wir hier auch bewerten, ich versuche mich fast drum zu drücken, ich finde, der ist halt eben Pop. Also, ja, das ist, ich höre dieses Intro und denke, oh, das ist aber sehr geklaut von den Pet Shop Boys, hoi, hoi, hoi. wobei er die ja auch als Referenz angibt. Das ist ja jetzt nicht so, dass das komplett verschwiegen wird. Aber ich finde diesen Song ehrlich gesagt jetzt nicht super innovativ, muss ich gestehen. Und also er ist nicht schlecht oder so, kann man sich super anhören. Aber ich habe dann auch noch ein bisschen Angst, dass sich in der Performance auf der Bühne, dass sich ein bisschen zu viel dreht. Weil ein Song namens Dizzy, ja. Ob da jetzt nicht wieder die Sisters Gedächtnisscheibe aus dem Vorentscheid oder so rausgeholt wird und dann wird sie hier gedreht und da gedreht, das weiß ich nicht, da fühle ich mich zwar, als wäre ich 200 Jahre alt, wenn ich sage, ich will nicht, dass sich da alles dreht, aber das sowas, ich weiß nicht, ich habe da einfach Angst vor, ohne jetzt zu viel zu wissen tatsächlich, aber ja, und es hat für mich tatsächlich überhaupt keine Winner-Vibes. Und das hätte ich eigentlich, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet von jemandem, der ja eigentlich schon als Superstar dahin geht. Also da reden wir jetzt nicht über irgendwie einen Newcomer, der da jetzt, weiß ich nicht, einen Vorentscheid gewonnen hat oder den sie aus irgendeinem Songwriter-Camp ausgegraben haben, sondern das ist ja ein gestandener Name in der britischen Musikszene. Und da hätte ich gedacht, da kommt so ein Song, wo wir sagen, wow, oh, der mit einer richtigen Performance kann richtig gut gehen. Und das ist, ich weiß nicht, wahrscheinlich waren meine Erwartungen einfach zu hoch. Ich hätte da noch mehr erwartet, ohne dass ich den Song schlecht finde.
Kann ich vieles auch wirklich unterschreiben. Ich könnte jetzt den Dad-Joke machen, der ist sicher im Finale. Ist dann so. wohlmeinen kann ich da, glaube ich, schon sagen, also mit Sam Ryder, seit Sam Ryder sind sie eigentlich schon mal auf einem ganz guten Weg. Vielleicht letztes Jahr war es so ein bisschen, naja, bei Sam Ryder war es ja auch so ein bisschen, dass man dachte, oh, wow, geil, geile Stimme und so. Und der Song war ja erst so, dass man dachte, aha, das bringen sie dann zum ESC. Und er ist dann letztlich damit dann sogar Zweiter geworden. Ich finde gut, dass sie sozusagen eine alte Tradition wieder aufleben lassen und wirklich mal dann auch wieder größere Namen aus Großbritannien dann auch verpflichten mit Olli Alexander. Ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig schlimm, dass es jetzt nicht irgendwas, so ein Popsong ist, wo man denkt, wow, das knallt voll rein. Mir gefällt der sehr gut. Es ist ein gängiger Refrain. Ich kann das irgendwie mitsummen, mitsingen. Insofern finde ich es jetzt nicht so, dass ich denke, also gleich sofort mir reinspringt, ach, das hört sich an wie das, hört sich an wie das. Vieles ist ja immer mal so auch von irgendwo mal geklaut oder Einflüsse irgendwie mit dazugekommen. Ich finde es erstmal nicht schlecht. Ich hätte einen guten Tipp, also vielleicht links und rechts von ihm so große Trompeten irgendwie vielleicht aufzustellen oder so. Das ist dann irgendwie, ja, die BBC ist da, hat da manchmal auch nie so ein gutes Händchen mit der Bühne. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass sie nicht zu viel machen. Das Video ist ja sehr opulent. Da geht er ja auch so durch verschiedene Räume und so. Das ist dann aber auch eher das Video und ich hoffe, dass sie das nicht jetzt so überladend auf der Bühne irgendwie halt machen. Aber ich finde, von den Big Five ist es jetzt tatsächlich so einer von den besseren Songs und der ist meines Erachtens, weil ja als Big Five-Land Großbritannien automatisch im Finale ist, ist der auch dann zu Recht im Finale. Manchmal hat man es ja dann so, wo man so denkt, naja gut, also das hätte es dann wahrscheinlich vom Semi aus irgendwie nicht alleine geschafft, aber insofern, und ich freue mich schon, dass das dann auch schon im Semi irgendwie halt mal sehen zu können.
Ja, das ist sowieso eine gute Regelung, also das ist nicht nur so eingespielt wird, sondern die stehen da ganz regulär auch auf der Bühne, haben dieselbe Art von Auftritt, natürlich ohne diesen Druck weiterkommen zu müssen. Aber ich denke, das ist eine sinnvolle Anpassung auch gewesen.
Ja.
Okay, jetzt kommt wieder ein vielleicht Favorit, mal sehen, nämlich die Ukraine. Und da haben wir gleich zwei bekannte Künstlerinnen aus dem Land, die sich zusammengeschlossen haben, Aliona Aljona und Cherry Hale. Und zwar Aliona Aljona ist 32 Jahre alt, eine Rapperin. Die hat das Label mitbegründet, bei dem Kalush Orchestra unter Vertrag sind. Sie war, bevor sie so angefangen hat, richtig mit der Musik, das war so 2018, war sie tatsächlich Kindergärtnerin. Und ein Fakt, den ich unter anderem auch für dich rausgesucht habe, das bekannte Reeperbahn-Festival in Hamburg hat ihr 2019 mal einen Talentpreis verliehen.
Okay.
Und also nicht nur für dich rausgesucht, ich bin da ja auch gerne, das muss ich dazu sagen. Und dann haben wir die Kollegin, das ist Cherry Hale, die ist 28, ist erstmal bei YouTube bekannt geworden und hat dann 2017 ihre erste Single veröffentlicht und die kennen wir tatsächlich schon aus dem ukrainischen Vorentscheid. Im Witbier war sie nämlich zweimal dabei, eigentlich auch in ganz unterschiedlichen Rollen. Ne? Also 2020, wer es gesehen hat, wird sich noch dran erinnern an ihren Auftritt mit Vegan. Also einfach ein, ja, da hat sie drüber gesungen, dass sie sich vegan ernährt, war so ein bisschen kurios. Also es war so ein, der wirkte so ein bisschen quatschig, der Auftritt. Und dann kam sie 2023 zurück mit dem ganz traurigen, zurückgezogenen When God Shut the Door. Damit war sie eigentlich auch eine der Favoritinnen, ist aber nicht weitergekommen. Jetzt hat aber 2024 hat's im Duo dann geklappt, dass sie auch endlich beim ESC ist jetzt. Und die beiden haben am Song mitgeschrieben, Theresa Maria. Und ich weiß, dass der, glaube ich, einer deiner Favoriten ist, kann das sein? Deswegen halte mal ein flammendes Plädoyer dafür, warum der gewinnen muss.
Ja, also da würde ich mich tatsächlich auch outen. Da ist noch ein anderer Song, den würde ich aber tatsächlich nicht direkt als Gewinner sehen. Deswegen würde ich mich tatsächlich auch für die Ukraine auch entscheiden. Den kennen wir ja schon eine ganze Weile, weil der Vorentscheid ja auch sehr weit zu Beginn des Jahres irgendwie auch stattgefunden hat. Man muss tatsächlich auch erstmal auch nochmal ein großes Plädoyer an die Ukraine, die wieder einen ganz außerordentlich guten Vorentscheid irgendwie gemacht hat. Natürlich wieder unter erschwerten Bedingungen, tief in der Metro unten in Kiew, haben sie diese Show abgehalten und haben dort wirklich ganz außergewöhnliche Beiträge gehabt. Das lässt sich auch tatsächlich toll ansehen. Dieses Jahr konnten wir es auch noch besser verfolgen, weil es nämlich mit englischen Kommentar sogar war. Also man konnte irgendwie auch den Beef, den Jamala auch mit einigen Teilnehmern hatte, dann auch sogar sehr gut mitverfolgen. Dann hatten sie noch sehr stark erschwerte Probleme, weil die Abstimmung auf einmal nicht mehr funktionierte und sie mussten es dann am nächsten Tag nochmal wiederholen. Dann hat es dann endlich geklappt mit Aljona Aljona und Cherry Hale. Und ich finde, es ist ein ganz außergewöhnlicher Song, diese Mischung aus Pop und Rap. Zwei sehr tolle Frauen auf der Bühne und mich hat das tatsächlich auch wirklich sehr, sehr berührt und ist für mich tatsächlich auch, hat so ein, gibt mir so tatsächlich so ein bisschen diesen Moment irgendwie, ja, das könnte tatsächlich was werden. Ich weiß natürlich, ja, auch dann wird es wieder Probleme geben, wenn die das wieder gewinnen, dann wird man wahrscheinlich wieder über so ein Vehikel das machen. Der Zweitplatzierte wird es dann austragen, zusammen mit der Ukraine, weil es natürlich also völlig unmöglich sein wird, auch im nächsten Jahr das dann auch in der Ukraine stattfinden zu lassen. Aber wir sind ja jetzt erstmal hier in dem Wettbewerb und da geht es natürlich um den besten Song. Und das wären tatsächlich meine 12 Punkte, die ich tatsächlich auch jetzt schon so früh in unserer zweiteiligen Folge hier zum Songcheck irgendwie sage. Aber was soll ich machen, wenn die Ukraine schon so früh stattfindet? Und ich finde es ganz außergewöhnlich.
Höhepunkt vorbei, könnt alle abschalten. Ich finde es jetzt nicht komplett außergewöhnlich in dem Feld, aber ich finde es auch total toll und höre mir das auch, eigentlich ist es so, das wächst immer bei mir. Ich steuere das dann doch immer an und will das nochmal hören und so. Also das gibt mir schon relativ viel. Auch dieser Song, der hat halt dieser Chor im Hintergrund. Ich finde, das macht den Song ja auch zu einem Top-5-Material. So, das ist so, das kannst du wahrscheinlich auch visuell irgendwie richtig cool darstellen, dann so dieser Moment, dass das dann so aufgeht im Hintergrund. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie das umsetzen. Ansonsten, ich habe so ein bisschen das Problem mit diesem christlichen Thema, was da reingebracht wird, eben durch diese zwei Figuren, die sie da nehmen mit Teresa Maria. Hätte man wahrscheinlich auch über andere Figuren spielen können, dass man das eben nicht in diesem christlichen Kontext macht. Ich finde, der muss da auch nicht zwingend rein. Dann ist es so, dass ich in der Studioversion finde ich dieses Zusammenspiel auch toll mit diesem Pop und dann dieser Rap-Part und so weiter. Und dann geht das irgendwie zusammen. Ich fand, sie haben es zumindest im Vorentscheid noch nicht komplett so umgesetzt, dass man gemerkt hat, da ist irgendwie so ein Vibe zwischen den beiden. Also es wirkte so, als würde jeder so seinen Teil irgendwie abspulen. Weißt du, was ich meine? Da war noch nicht so die komplette Connection. Mhm. Ich finde, das müssen sie irgendwie noch kriegen für Malmö dann. Das war da noch nicht richtig da. Aber ich glaube, dass sie das hinkriegen können eigentlich, weil also die zwei sind super. Die hatten ja übrigens auch mal einen gemeinsamen Song mit Ela von Ela Isa. Also ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie zusammenarbeiten auch. Ich glaube, wenn die so ein bisschen Interaktion auf irgendeine Art hinkriegen, dass man sieht, dass da eine Connection zwischen den beiden ist, dann kann das auch ein richtig, richtig großer Moment werden. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Und ich glaube, was wir überhaupt nicht erwähnt haben, was wir auch nicht sagen müssen, natürlich kommen die weiter, meine Güte.
Ja, die kommen weiter. Für mich sind sie eigentlich auch die Gewinner des ersten Semifinals. Ist ja ganz klar, wenn ich sage, ja, die werden auch die 12 Punkte dann auch im Finale irgendwie bringen. Aber das ist schon, ich denke mal tatsächlich auch, das war zu Beginn des Jahres, jetzt sind ja schon einige Wochen vergangen, vielleicht wird man es auch schon bei Eurovision in Concert irgendwie dann auch sehen, dann ist vielleicht auch schon, haben sie die Zusammenarbeit vielleicht noch ein bisschen mehr aufgepimpt, dann haben sie vielleicht auch schon öfter diesen Song mal gemeinsam performt und sicherlich finden ja auch schon ganz lange schon die Proben statt für ihren Auftritt und ich denke mal, das werden sie sicher, da werden sie sich sicher noch stärker aufeinander eingrooven. Aber wie gesagt, ich bin da sehr gespannt und ich freue mich auch abgesehen vom Ukraine-Krieg auch immer wieder auf die Ukraine, weil auch schon bevor dieses ganze Grauen da irgendwie passiert ist in dem Land, schickt die Ukraine auch schon seit Jahren einfach nicht immer, aber mindestens jedes zweite Mal irgendwie immer gute Sachen in den Wettbewerb und das macht diese Beiträge oder dieses Land macht es auch immer so wunderbar, dass sie auch daran teilnehmen.
Ja, und sie sind immer noch nie im Halbfinale ausgeschieden.
Mhm. Ja.
Das ist auch eine Wahnsinnsbilanz eigentlich. Mhm,
das finde ich auch. Ja.
Ja, Stichwort im Halbfinale ausscheiden, kommen wir nach Polen. Und da hätten wir Luna mit The Tower, vielleicht aber auch mit The Tower, mal sehen. Luna ist 24 Jahre alt und in Warschau geboren, stand schon auf der Bühne, als sie sehr jung war, unter anderem bei Opern. Und ihre erste Single hat sie dann 2018 veröffentlicht und ich musste es mir rausschreiben, es ging nicht anders. Sie ist Yoga-Lehrerin und Fan von Astrologie. Mhm. Polen hat sie intern ausgewählt in diesem Jahr. Und am Song The Tower hat sie mitgeschrieben. Und bevor du jetzt was sagen kannst, hau ich den Song jetzt in den Boden. Das hast du davon, nee. Ich finde, es ist genauso wie Astrologie. Ich stehe einfach nur ratlos davor und denke, was wollen die Leute damit? Wer kommt da drauf? Was soll das? Ich finde, das ist eine total uninspirierte Wahl von Polen irgendwie. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da in der internen Auswahl nichts Besseres unterwegs war. Und ich weiß auch nicht, wie Polen da irgendwie vom Weg abgekommen ist, weil die hatten zwei Vorentscheide die letzten Jahre, in denen sie wirklich starkes Material mit drin hatten. Wir hatten Ochmann ist zum ESC gekommen. Letztes Jahr haben sie es ja selber verzockt mit irgendwie Jurys und irgendwelche Verbindungen, die es da gab, wie auch immer, dass sie dann Blanka gewählt haben, die es noch irgendwie gerettet hat auf der Bühne. Aber sie eigentlich Jan hatten, der einfach ein Mega-Künstler ist, den sie unbedingt auf die ESC-Bühne hätten bringen müssen. Und da haben sie gesagt, jetzt hatten wir zwei so gute Vorentscheide, jetzt gehen wir doch einfach mal zurück zur internen Auswahl und wählen irgendwas völlig Belangloses. Ja, also, nee, also das ist so ein Nichts-Pop-Song. Ich weiß immer noch nicht, was der mir sagen will. Ich hatte es hier in der Folge schon mal gesagt. Ich habe aber auch nicht das Bedürfnis rauszufinden, was der mir sagen will, weil es irgendwie nichts drin ist, was irgendwie bei mir so ein Interesse weckt oder irgendwie so eine Spannung da kommt. Und dann kommt noch dazu diese, ja, es ist ja fast eine Kinderstimme, in der sie singt. Ich weiß nicht, ob das ihre eigentliche Stimme ist und ob das extra so ein bisschen gepresst ist, aber so, das nervt auch. Und dann das ist es irgendwie der Taue und der Paue. Und also so ist das da irgendwie kein Vocal Coach, der mal sagt, hier, das singen wir vielleicht ein bisschen anders. Und nee, also das geht so gar nicht für mich. Und da, wenn das im Halbfinale hängen bleibt, ich werde es im Finale nicht vermissen. Sorry. Das war jetzt sehr viel Negativität, aber ihr merkt, das hat einfach gar nichts für mich.
Ja, dann komme ich doch mal dagegen.
Ja, oh, das ist gut.
Und ja, also es gab mal eine Phase, da habe ich mich auch mal für Astrologie auch mal interessiert. Also ich kann das
Okay,
nachvollziehen.
okay.
Heute ist es dann doch eher verflogen und ja, gut, also das dazu. Ich muss ehrlich sagen, das ist einer fast der ersten Beiträge aus Polen, die mir mal tatsächlich richtig gut gefallen. Das ist jetzt kein Song, wo ich sage, wow, das ist jetzt musikalisch. Also das hat ja ein Genie komponiert und so. Das muss es ja manchmal auch gar nicht, aber ich finde einfach diese gefällige Melodie einfach so klasse. Ich finde optisch irgendwie sieht Luna sehr, sehr stylisch aus mit diesen Ketten da im Gesicht und so weiter. Ja, man sieht ja im Video, wie sie dann auch des Öfteren dann mal gegen jemanden dann auch Schach spielt. Das ist wahrscheinlich The Tower, keine Ahnung. Ich war letztes Jahr in London auch im Tower irgendwie. Vielleicht geht es darum, ich weiß es nicht. Aber ist mir an der Stelle auch mal tatsächlich egal. Und für mich ist es so, ich weiß sehr genau, ja, das könnte tatsächlich auch das Finale auch verpassen, glaube ich eher gesagt nicht. Das sind eher meine 10 Punkte für das erste Semifinale. Und ich finde es einfach eine schöne Nummer. Das ist auch eine von denen, ich habe ja neulich mal erzählt, also wenn ich so anfange, mich dann mal so mit dem Jahrgang zu beschäftigen, höre ich ja meine Playlist dann auch von dem ESC und mache es dann eigentlich eher so, dass ich nicht skippe, sondern so in Shuffle irgendwie. Und wenn das Lied dann kommt, dann mache ich es tatsächlich auch ein paar Klicks irgendwie lauter. Und ich finde es schön. Ich weiß nicht warum, aber es ist, ich mag es sehr gerne. Und insofern, der Refrain bleibt für mich im Ohr und ja, ist meine Zweitplatzierte und insofern finde ich es ganz großartig. Also sehr schön. Aber wieder gut, dass wir mal nicht immer einer Meinung sind.
Endlich, endlich, endlich gibt es hier mal ein bisschen Stress.
Aber das ist ja witzig. Also das sind natürlich auch immer so Dinge irgendwie, dass man manchmal so denkt, boah, das ist irgendwie ganz schön und jemand anders sagt, boah, das lässt mich so richtig kalt. Und das mag ich irgendwie auch an diesem Wettbewerb. Da gibt es ja auch kein richtig und falsch. Da gibt es nur irgendwie Geschmäcker, die da irgendwie aufeinandertreten. Und genau das macht es ja irgendwie auch wirklich aus, dass es dann auch mal, dass man da mal sagen kann, nee, kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich dachte, du würdest jetzt auch noch mal irgendwas so von so einem Hygieneinstitut oder so noch mal
Was? Für welche Zeile, welche hattest du im Verdacht?
Mit dem Zucker in Wunden.
Nein, ich meine, was du jetzt bei dem Song im Verdacht hattest.
Nein, das, was du gesagt hast, das war eigentlich soweit auch erwartbar, aber finde ich auch eine Meinung. Also insofern ganz gut.
Das ist gut, wir schreiben uns nämlich immer gegenseitig rauf, was könnte der andere Böses sagen, dass wir entkräften müssen.
Ja, genau.
Da bin ich gespannt, ob wir das beim nächsten Song überhaupt brauchen. Da haben wir nämlich wieder so einen Mitfavoriten, würde ich ihn nennen, nämlich Baby Lasagna mit Rim Tim Tagidim. Das ist auch ein sehr philosophisch wertvoller Titel. Ja, hinter diesem Künstlernamen verbirgt sich Marco Purisic. Der ist 28 Jahre alt, hat auch unter seinem bürgerlichen Namen, war einfach in einer Rockband dabei, nämlich bei Mantra. Die waren 2019 auch schon im kroatischen Vorentscheid, sind aber nicht durchgekommen. Und er ist unter seinem bürgerlichen Namen auch Songwriter und war zum Beispiel im vergangenen Jahr an einem deutschen Nummer-1-Album beteiligt, nämlich Raven Black von Mono Inc. Und dann erst im letzten Jahr hat er eigentlich angefangen, das Pseudonym Baby Lasagna zu benutzen. und hat Ende Februar mit einem riesigen Vorsprung, also wirklich im Televoting war das, ich weiß nicht, ob ich jemals so einen riesigen Vorsprung gesehen habe, hat er dann den Vorentscheid gewonnen und ist jetzt direkt auch einer der Favoriten für Malmö. Und ja, hat seinen Song selbst geschrieben. Und du als Katzenfreund hast doch da bestimmt eine besondere Vorliebe für, oder?
Ja, nicht jetzt unbedingt deswegen irgendwie, aber es macht's natürlich sympathisch, dass er auch ein Katzenfreund ist und auch seine Katze da mit im Text mit einbezieht. Ich kenne ja Leute, die haben schon Hotelzimmer in Zagreb für den Mai 2025 reserviert. Da bin ich mal gespannt, ob das so weit kommt. Ja, ich denke, dafür ist es aber noch wirklich ein bisschen zu früh. Ich sehe aber Kroatien auch tatsächlich ganz weit vorn, weil muss man sich einfach auch ein bisschen nur so in die sozialen Medien und so weiter reinhören. Ich bin mir im Moment nur nicht so ganz sicher, dass das Ding nicht irgendwie bis zum Semi oder vielleicht dann auch bis zum Finale wirklich vielleicht auch dann altert. Ganz schnell. Das war natürlich so ein bisschen dieser Effekt am Anfang im Vorentscheid, alleine schon durch diesen treibenden Beat. In dem Auftritt beim Vorentscheid hat er ja auch so ein bisschen alles, was irgendwie mit ESC zu tun hat, da auch in seinem Auftritt mit reingebracht. Also Carrier, Riverdance, Love, Love, Peace, Peace sehe ich, viel Pyro. Also das sollte wohl sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bringen, die er ja auch bekommen hat. Ich muss das tatsächlich ein bisschen teilen. Ich finde es jetzt keinen blöden Song. Ich finde das auch sehr kreativ. Aber es ist nicht für mich jetzt so ein Burner, wo ich jetzt sagen würde, oh ja, das ist auch irgendwie mein großer Favorit. Für mich ist es ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit schaffen irgendwie hier. Leute, ruft für mich an. Das könnte auch, finde ich, ein bisschen eine Nummer kleiner gemacht werden. Mir war das jetzt beim Vorentscheid noch ein bisschen zu viele Elemente, zu wild und so. Und das, wenn man das noch ein bisschen, ich sag mal so, strukturiert oder so, dann würde mir das vielleicht auch noch gefallen. Ist für mich wahrscheinlich so im ersten Drittel dabei, aber ich würde jetzt nicht sagen, boah, das ist jetzt mein Siegertitel. Muss aber andererseits auch sagen, ich würde auch gerne nächstes Jahr mal nach Zagreb fliegen. Also da ist alles drin, aber ich kann das jetzt nicht verreißen oder so, aber ist jetzt auch nicht so, wo ich so sagen würde, ja, super, das ist jetzt mein super, super Hit.
Also ich finde, man sieht, warum das ein Favorit ist. Es erzählt ja auch eine Geschichte. Also so bei, also natürlich gibt es so Vergleiche zu Carrie, weil es so ein bisschen so diese Art auch ist. Aber also dadurch, dass er ja auf Englisch singt, versteht man ihn besser. Also es ist dann nicht so nur ein Vibe und diese Erscheinung, sondern er erzählt uns ja die Geschichte von, ja, irgendwie so rausziehen in die große Stadt, sich von zu Hause abnabeln und so. Und das versteht man ja auch. Und das kriegt man ja irgendwie mit. Das ist dann so ein großer Unterschied auch. Natürlich schlachtet er diese Katzenzeile voll aus. Also hat jetzt, glaube ich, auch Merch gemacht mit Katze und so. Ja, gut, muss man dann halt durch. Die Bühnenshow, ich fand die schon ziemlich ausgeklügelt, wie du gesagt hast. Da sind ja viele Elemente irgendwie drin. Und das teilweise auch so vom Video, so dieses Bäuerliche dann auch und so. Das hat er dann auch auf die Bühne mitgebracht. Und das hat ja auch mega funktioniert. Also im Vorentscheid, ich meine, selbst bei Jurys war er schon gut. Und was da im Televoting passiert ist, wow, einfach nur. Also werden im Televoting jetzt dann auch wieder gute Zahlen rauskommen. Deswegen müssen wir über Finaleinzug gar nicht reden und dann mal sehen, im Finale wird die Punktzahl im Televoting auch hoch sein. Mal sehen, wie hoch. Aber Kroatien hat ja noch nicht mal die Top 3 bisher geschafft, soweit ich weiß. Das könnte jetzt dann mal klappen. Das wäre auch mal Zeit. Also nachdem sie immer irgendwie ein bisschen untergegangen sind, sind sie jetzt mal vorne dabei. Allein das ist schon super. Also es ist ja, wenn es nicht immer die gleichen da vorne sind. Und ja, bin ich super gespannt, ob das so seiner Favoritenrolle dann gerecht wird. Aber es war, glaube ich, auch so mit der erste und größte Hype so in der Vorentscheidssaison. Und das, was du gesagt hast, man muss das ja so ein bisschen abschwächen mit diesem Abnutzungseffekt, hat das vielleicht bei uns. Aber kann das ja bei den Leuten, die dann erst zum Halbfinale oder vielleicht sogar zum Finale einschalten, kann das ja keinen Abnutzungseffekt haben. Du brauchst ja immer den ersten Eindruck. Das sind ja klar, es gibt immer mehr Nerds, die sich das auch vorher schon angucken. Und wenn man die Zahlen von irgendwelchen Videos oder so sieht, die in die Millionen gehen, dann sind es vielleicht auch nicht nur ein paar Nerds, sondern ein paar mehr, dass viele das schon vorher kennen. Aber ich glaube so, die Hauptsache ist immer noch, dass es dann an diesem einen Abend live überzeugen muss. Das kann das schon bringen, glaube ich. Das kann schon was werden.
Ja.
Und jetzt bin ich eigentlich böse, dass ich es überhaupt noch vorstellen soll. Ganz ehrlich. Also, die Frau auf der Startnummer 8, da muss man ja sagen, selbst auf der offiziellen ESC-Seite steht als Überschrift The Queen is back. So. Was auch witzig ist, weil ich meine, die offizielle Seite sagt The Queen is back über eine Sängerin, die einmal beim ESC dabei war und als sie dabei war, 19. geworden ist. Und trotzdem sagt die offizielle Seite The Queen is back. Das muss man sich auch erstmal. Wo kommt das her? Aber wir beide wissen natürlich, wo das herkommt, weil der 19. Platz, der war eine Frechheit. Sie hätte eigentlich, also es war im Lena-Jahr, ist Hera Björk aufgetreten für Island mit Je ne sais quoi. Und keiner weiß, warum sie das Ding nicht gewonnen hat. Also gewonnen wahrscheinlich nicht wegen Lena. Warum sie nicht mindestens Zweite geworden ist. Es war so eine Frechheit. Das ist einfach ein ikonischer Auftritt. Und dieser Song, der ist immer noch in irgendwelchen All-Time-Favorite-Playlists. Und sie ist ja auch immer noch irgendwo im ESC-Umfeld dann gewesen. Mit irgendwie gibt es ja inzwischen so irgendwelche Partys, die mit früheren ESC-Stars feiern und so. Da war sie ja auch immer dabei. Und sie war ja mehrfach auch als Background-Sängerin für Island dabei. Sie ist sogar 2009 mal im dänischen Vorentscheid angetreten. Dann war sie auch mal wieder im isländischen Vorentscheid. Und das in diesem Jahr auch. Und in diesem Jahr, zack, hat es auf einmal geklappt. Und jetzt ist die Queen wieder da. Und zwar mit Scared of Heights hat sie das Song war Captain gewonnen. Und ich muss es leider so sagen, sie hat ihn nicht selbst geschrieben, den Song.
Nein.
Nein. Und wer auch immer ihn geschrieben hat, hätte ich gerne auch noch mal ein Wort mitgewechselt. Würde ich gerne mal fragen, wann der geschrieben wurde. Ich würde so auf 90er Jahre tippen. Weil ganz ehrlich, der klingt schon ein bisschen angestaubt, ne? Irgendwie, es ist so Durchschnittspop, der eigentlich, finde ich, erstmal überhaupt nicht hängen bleibt. Und ja, ich finde ich so schade, weil Je ne sais quoi war 2010 echt mein Lieblingssong. Ich höre den bis heute noch total gerne, dieser Auftritt. Ich gucke mir den Live-Auftritt total gerne an und so. Und ich reg mich immer noch, wo ich kann, auf, dass es nur 19. wurde. Aber jetzt, dieses Mal ist es der Song nicht. Aber sie ist es. Da hole ich es dann wieder raus. Hera Björk ist einfach toll. Sie hat so eine Ausstrahlung, finde ich, und so eine Power, mit der sie selbst so einen Durchschnittssong irgendwie dann rüberbringt. Und ich hoffe, dass diese Power ausreicht, um sie ins Finale zu bringen. Und es wäre zwar ein Mega-Hohn, wenn sie damit jetzt besser wird als 19., aber andererseits mit einem Mega-Song weiter hinten landen, da kann man auch mit einem Durchschnittssong mal vorne landen. Deswegen bin ich da nicht neutral, wenn es darum geht, wie schneidet das ab? Sie hätte jeden guten Platz verdient, auch wenn der Song mich überhaupt nicht kickt. Und ich hoffe, dass ich sie irgendwann jetzt im Vorlauf mal als Interviewpartnerin kriege. Das wäre toll. Da würde ich mich, selbst aus meiner 2010-Sicht würde ich mich da sehr drüber freuen. Sie ist einfach toll. Das macht mir der Song auch nicht kaputt.
Ja.
Okay, nix.
Ja, würde ich fast so sagen, weil als du eben angefangen hast, habe ich so gedacht, ja, aber der Song ist halt nicht so.
Es geht leider um den Song hier, tut
Ja,
uns
und
leid.
es geht leider dann eben um den Song. Wenn ich auf meine Semi-Liste irgendwie gucke, würde ich trotzdem sagen, sie ist bestimmt auch im Finale drin. Das glaube ich schon. Aber ich finde es tatsächlich auch eher eine vertane Chance, da nicht auch noch tatsächlich mit dem Song auch noch ein bisschen nach vorne gegangen zu sein. Vielleicht hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass die Situation in Island ja ein bisschen aufgeheizt war. Da war ja der palästinensische Sänger, der Bashar, war ja da auch großer Favorit. Und vielleicht haben die Mehrzahl der Isländer dann doch irgendwie gesagt, oh, wir machen lieber einen auf Nummer sicher und wählen Hera Björk, die schon auch einen guten Auftritt hingelegt hat. Es ist im Grunde wie so eine Zeitreise 20 Jahre zurück, so mit Tänzern und so mit Showtreppe, zumindest mit einer kleinen Showtreppe da beim Vorentscheid. Und sie ist natürlich auch auf der Bühne auch eine erfahrene Sängerin. Ich habe sie auch schon mal so einigermaßen aus nächster Nähe auch schon mal erleben dürfen bei so einem Meet and Greet in Stockholm. Und ich sowohl da als auch wenn ich sie dann manchmal da auch so in Interviews oder so sehe, ich glaube, die ist auch wirklich eine ganz nette Frau. Und ja, und Hera Björk kann auch gerne noch die nächsten 5 Mal noch irgendwo beim ESC wieder auftauchen. Aber es ist halt dann tatsächlich auch nur der Name und das finde ich so ein bisschen schade, dass sie da, dass sie eigentlich da nichts Besseres, vielleicht auch ein bisschen was Zeitgemäßeres auf die Bühne bringt. Und insofern, ja, schade, weil Island wackelt ja auch die letzten Jahre immer mal so. Die haben ja auch ein bisschen nachgelassen, was so die Qualität ihrer Songs irgendwie angeht. Und aber der ESC-Fan kann sie irgendwie abfeiern. Letztendlich ist es, wenn ich es dann sehe oder auch höre, diesen Song, ja, kommt der Fuß auch ins Wippen und irgendwie singt man das auch mit und so. Aber es ist halt schon, es gibt genug Konkurrenz im Feld, im Jahrgang, dass sie das wahrscheinlich so nicht überleben wird. Und insofern freue ich mich nur auf ihre Anwesenheit, aber nicht so wirklich auf den Song.
Wenn schon wackeln, dann mit Hera Björk.
Ja, genau.
Okay, und bevor es jetzt gleich weitergeht, ich muss mich mal kurz, was heißt entschuldigen, ich muss mal kurz sagen, es kann sein, dass man jetzt hier gleich so ein bisschen Sirene übers Mikro hört, vielleicht höre ich die auch selber nicht, weil ich Kopfhörer drin habe, es müsste hier gleich Sirenenprobe in Wiesbaden sein, das wollte ich nur mal kurz.
Ah, okay.
Vielleicht habe ich jetzt auch eine unnütze Info gegeben und das hört gleich überhaupt niemand, aber keine Sorge, ich muss nicht sofort hier rausrennen oder so.
Wir werden mal sehen, ob Auphonic das dann rausrendert.
Meinst du, die haben da extra sowas für?
Ja, manchmal sind die ganz gut, Also die Hörer werden das dann mitkriegen, ob sie es hören oder nicht. Aber solange es kein Bombenangriff ist, ist es ja dann auch gut.
Vielleicht ist es ja auch die Sirene dafür, dass jetzt Deutschland kommt.
Ja, genau.
Jetzt haben wir wieder, jetzt kommt die Diskussion, in der Sascha immer sagt wir und ich immer sage Deutschland. Aus Gründen. Und zwar, wir haben Isaac, 29 Jahre alt, kommt aus Minden. Ist übrigens halber Isländer, da wir es gerade von Island hatten, hat 2021 mal eine Online-Talentshow von Knossi gewonnen und damit ist seine Karriere so richtig ins Rollen gekommen. Ist mittlerweile auch bei Universal unter Vertrag, ist aber, und das wird er auch immer betonen und das wird er auch immer weitermachen, ist eigentlich Straßenmusiker. Das behält er auch bei, sieht man auch immer überall, wo er jetzt hinreist, Pre-Partys oder so, stellt er sich dann doch nochmal mit der Gitarre auf die Straße, was ich sehr sympathisch finde. Und er hat im Februar das deutsche Finale in Berlin gewonnen, jeweils mit der Höchstpunktzahl von Jury und Publikum. Und sein Song Always on the Run hat er mitgeschrieben. Und ich höre die Sirenen. Ich hoffe, du hörst sie nicht.
Nee, aber bei mir war eben gerade auch die Sirene. Mal gucken. Ob
bei euch auch?
Ja, bei uns ist das auch um 12. Also ihr wisst jetzt, dass wir heute am Samstag um 12 Uhr hier gerade aufnehmen. Und dann gibt es hier bei uns immer dann auch die Sirene. Stimmt, jetzt wo du es sagst, es ist bei uns auch hier.
Okay, dann war das die Sirene für Deutschland.
Genau, genau.
Wollen wir uns drum streiten, wer anfängt?
Fang du mal an.
Okay, also ich mag es grundsätzlich, also es ist so kraftvoller Pop, der, ich finde, live vor allem von seiner Stimme lebt, also seine Gesangsstimme, seine Live-Stimme ist halt super kraftvoll und super toll. Ich finde, das ist auch so das größte Fund, was man so in diesem Auftritt hat, also einfach, dass man sieht, boah, das ist ein super starker Sänger. Der Song ist okay, es ist auch nicht nervig und nervige Songs gab es für Deutschland ja durchaus auch mal so die letzten Jahre, also zumindest an einen erinnere ich mich. Ich mag auch so seine ruppige Art, so leicht ruppig. Ich habe ja gesagt, eigentlich so der ESC braucht ein bisschen mehr Ruppigkeit und der Fußball braucht ein bisschen mehr Softitum. Und da sehe ich ihn so als Mitkämpfer. Also finde ich ihn sehr cool. Natürlich hätten viele wahrscheinlich Rick irgendwie spannender gefunden und ich auch, so von dem Auftritt her. Aber ich glaube auch, dass man sich mit Isaac trotzdem, kann man sich da sehen lassen. Und es ist kein peinlicher Song. Es ist, Das Einzige, wo ich wirklich so ein bisschen ins Stocken komme, ist natürlich diese killer erste Zeile. I am nothing but the average. So darfst du normal nicht anfangen. Andererseits haben die Sisters angefangen mit I'm tired. Von daher, ich glaube, Levina hat angefangen auf dem Boden liegend und so, wo du denkst, so, ob das jetzt so das Catchy ist, dass du sagst, ich will gewinnen. wo die ersten Zeilen schon sagen, naja, wir sind halt auch dabei. Ja, weiß ich nicht. Und dann natürlich, wofür Isaac jetzt natürlich nichts kann, weil er den Song ja nicht für die ESC-Bühne geschrieben hat, sondern einfach so ist, dass sie ihm das Shit rausgestrichen haben. Mal sehen, wie das dann live wird. Also es ist jetzt einfach, im Moment ist es einfach nur noch nicht mal gepiept, es ist einfach nur, das Shit ist einfach nicht mehr mit drin. Das ist schade, weil es passt irgendwie so, es passt zu dieser Vehemenz des Songs. Und vielleicht ist der Song ein bisschen zu viel über Stress. Also ich weiß nicht, ob das das ist, was die Leute unbedingt hören wollen. Also weil er ja so einiges an Stress beschreibt und dann so viele Straßenlichter hinter ihm auf der Bühne und so. Das könnte noch so ein kleiner Abturner sein. Aber ich mag's, ich mag auch ihn. Ich finde, das ist eine absolut okaye Wahl und das ist nichts, wo man danach sagt, ach du Liebe, was hat Deutschland da schon wieder? Och nee, ey, komm, grabt euch ein, macht das bloß nie mehr oder so. Eine kleine Wundertüte, die wir jetzt noch nicht mit einfließen lassen können, ist, dass es wohl noch eine neue Version vom Song gibt. Der wurde zumindest nur mal ganz kurz angeteased. Da waren irgendwie so Streicher zu hören im Hintergrund oder so, aber er ist einfach noch nicht da. Wir haben ihn noch nicht komplett, deswegen können wir dazu noch nichts sagen. Wir müssen jetzt mit dem arbeiten, die Studioversion, die wir kennen, die einfach schon vorm Vorentscheid veröffentlicht wurde. Jetzt darfst du Deutschland in den Boden rammen.
Ja, das weiß ich gar nicht. Also du hast tatsächlich auch viele, viele richtige Dinge gesagt, aber
Danke.
ich sehe es natürlich dann auch ein bisschen fast schon ganzheitlich. Also ich hole mal ein bisschen aus. Also ich mache ja diesen Podcast auch seit Oktober 2016, seit 2011 fahre ich auch regelmäßig dann zum ESC. Ich höre mir das, ich bin ja auch irgendwie letztendlich ja auch schon Fan seit meiner Kindheit, aber so richtig aktiv, wirklich seit dem Lemner-Hype 2010. Und man ist dann zu Beginn auch wirklich noch sehr, sehr euphorisch, auch gerade mit dem zweiten Auftritt von Lena 2011. Roman Lob hat auch abgeliefert, Michael Schulte 2018. Und leider war dann aber ganz viel dazwischen wirklich auch sehr Diskussionswürdiges dabei. Ich glaube, der absolute Tiefpunkt, finde ich, war Jendrik 2021. Das war wirklich, ganz, ganz schlimm. Und bei Malik Harris und auch bei Lord of the Lost war es dann tatsächlich auch so, dass ich sagte, ja, war auch wirklich nicht schlecht. Auch gerade bei Lord of the Lost habe ich so gedacht, ja, das kann vielleicht wirklich ein paar Punkte mehr geben. Wir landen da aber auch weiter hinten. Es hat dann aber auch wirklich ein bisschen so an der Bühnenshow insgesamt irgendwie gelegen. Aber trotzdem fehlt mir bei Deutschland immer dann doch noch immer so ein bisschen mehr noch Wumms unter dem Motto, wir wollen das gewinnen. Im Moment sind wir ja so unterwegs, ja, hoffentlich sind wir so Mittelfeld und so weiter. Wir haben das heute, und vielleicht machen wir es auch in der nächsten Folge, auch gar nicht so viel, dass wir da diese unsäglichen Eurovision-Odds, also die Wetten, sehr in unsere Bewertung mit reinnehmen. Aber die spielen ja zumindestens wahrscheinlich auch bei den Jurys immer eine sehr große Rolle. Und da sind wir jetzt ein bisschen weiter nach oben gerutscht, nämlich auf Platz 28. Das Finale hat aber allerdings leider nur 26 Plätze. Also das heißt, das ist wohl auch wieder so eine Geschichte, die da auch wieder mit reinspielt, dass wir dann doch wieder irgendwo auf den letzten Plätzen sind. Ich will natürlich auch wirklich was Gutes sagen. Er hat natürlich eine außergewöhnliche Stimme, aber ich möchte auch ein bisschen entertained werden. Und das so bei einer Bambi Thug aus Irland, da sehe ich wenigstens da, da ist aber, was ist da denn los? Und da ist wirklich so ein bisschen auch was auf der Bühne. Und er ist ein netter Kerl, aber ich finde, er macht für die Bühne einfach auch nichts her. Und der ESC ist halt auch letztendlich auch ein optischer Wettbewerb. Und ich glaube, das ist halt auch so eine Geschichte. Ich habe jetzt auch schon so ein paar Sachen gesehen, wo er jetzt auch bei Pre-Shows auch da war, auch mit den Fans und so weiter. Ja, vielleicht kommt das auch gerade authentisch rüber. Aber ich glaube, das wird leider auch wieder nichts. Also deswegen finde ich, was ich aber allerdings auch zu diesem Thema mit diesem Shit auch wieder sagen muss, auch hier, wir werden das noch an einer anderen Stelle auch noch diskutieren. Auch da hat die EBU wieder eingegriffen, wo ich so denke, ey, sag mal, man wird ja wohl noch mal Shit irgendwo in einem Song sagen dürfen. Warum piept oder blendet ihr das jetzt irgendwie oder müsst das ausblenden? Also mal ganz ehrlich, das geht mir jetzt langsam auch ein bisschen in diese Eingriffe in das Textliche und so weiter. Geht mir das wirklich auch ein bisschen zu weit? Und insofern muss ich sagen, gut, ich finde es jetzt im Moment ein bisschen unglücklich. Es gibt noch ein zweites offizielles Video von Isaac, wo jetzt auch einfach nur ausgestummt wird, dieses Wort. Ich hoffe, dass das jetzt, wie du schon sagst, da in dieser ESC-Version irgendwie ein bisschen geschickter, irgendwie mit Sch oder so irgendwie halt gemacht wird oder irgendwie in einer ganz anderen Zeile. Aber das finde ich, diesen Eingriff, den da die EBU vornimmt, finde ich ganz furchtbar. Aber ja, ansonsten ist es halt wie immer mit Deutschland und auch dieses Jahr, wie viele andere Jahre davor, sage ich wieder, ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren und hoffe, dass ich mich wirklich ganz stark irre. Dann könnt ihr mir nachher auch den Schädel einschlagen oder wie auch immer, aber ich glaube, das wird leider nicht passieren.
Ja, das mag sein. Aber wie du sagst, den Tiefpunkt haben wir ja schon hinter
uns. Ja, ja.
Das war wirklich, wo man sagt, oh Gott, ey, was war das denn für ein Auftritt, furchtbar. Ja. Und das, diese Gefahr, die sehe ich bei Isaac überhaupt nicht.
Und an der Stelle muss man dann auch mal sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das auch schon mal gesagt habe, weil auch immer in der Fanschaft so getan wird, irgendwie so, oh, und der böse NDR, in dem Falle hat ja das Panel damals Jendrik ausgewählt. Und das sollten ja auch angeblich Leute sein, die da ganz tief in dieser Community verhaftet sind und die haben wirklich diese Entscheidung mit Jendrik getroffen, wo man auch denkt, naja gut, es kann auch nicht immer alles nur am NDR liegen. Also es gibt viele Kritikpunkte, die man da auch an dem Sender auch äußern kann, aber an der Stelle muss man sagen, ja, immer ist der NDR auch nicht daran schuld.
Ja, außer dass sie die Firma beauftragt haben, die Leute beauftragt haben, die das falsch gewählt haben.
Ja, ja, genau, genau.
Na gut, machen wir mal in der regulären Reihenfolge weiter, weil bei Isaac ist der Auftritt natürlich nicht darüber entscheidend, ob er ins Finale kommt. Im Finale ist er schon. Aber qualifizieren muss sich zum Beispiel noch Slowenien. Und da hätten wir Raven. Raven ist 27 Jahre alt, in Ljubljana geboren, veröffentlicht seit 2014 Musik und hat sich dann relativ schnell gedacht, boah, ich hätte Bock auf einen ESC und hat direkt dreimal am slowenischen Vorentscheid teilgenommen. Ist aber dummerweise zweimal Zweite und einmal Dritte geworden, hat sich das Ticket also nicht holen können. Und dann hatte Slowenien jetzt ein Einsehen und hat sie intern ausgewählt und jetzt darf sie dann endlich. Und der Song heißt Veronika und sie hat daran mitgeschrieben und wer noch daran mitgeschrieben hat, ist übrigens Bojan, der Sänger von Joker Out, den wir also noch aus dem letzten Jahr gut kennen, weil er da auf der ESC-Bühne gestanden hat. Und magst du anfangen? Wir kannten ja erst sie und haben dann gerätselt, wie wird wohl der Song sein? Und dann haben wir ihn irgendwann bekommen und warst du zufrieden mit dem, was wir bekommen haben?
Ja, also das Video ist ja sehr opulent, viel fast nackte Menschen und das ist auch von der Komposition ja sehr, sehr eigen. Ich habe mich aber tatsächlich letztlich dafür entschieden, nee, das wäre jetzt mal so mein Kandidat, der es mal nicht ins Finale schafft. Einfach aus Gründen, weil ich da andere Songs tatsächlich mal ein bisschen stärker finde. Und ja, und dafür, dass also Raven ja relativ lange als Name bekannt war, die zum ESC für Slowenien antreten sollte, hat dann der Song relativ lange auf sich warten lassen und das war dann so ein bisschen, wo ich so dachte, ja, das war's jetzt. Also ich merke, also jetzt mittlerweile, wenn ich jetzt so, ich kann es im Kopf mittlerweile für mich schnell aufrufen, den Song. Das hat aber eine Weile gedauert. Und deswegen habe ich so das Gefühl, das könnte sein, dass es sich im Semifinale wirklich dann verliert. Und dass es dann deswegen auch tatsächlich nicht einen Platz im Finale findet, weil tatsächlich andere Songs, die jetzt da im Semifinale sind, da tatsächlich mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Ja, also ich bin mir noch nicht sicher, ehrlich gesagt, weil wir wissen ja noch nicht, wie das live dann aussieht. Dadurch, dass es kein Vorentscheid gab, haben wir jetzt auch noch nicht so wirklich irgendwie so ein Gefühl dafür. Ich glaube, dass man das schon sehr effektvoll inszenieren kann. Aber ich gehe auch mit, das ist auch in der Studioversion, finde ich es auch schwierig, dass man da richtig dran sich irgendwo festhaken kann und sagt, boah, das so ist der Song und das ist jetzt was für mich und das will ich wiederhören. Das habe ich noch nicht so richtig. Ich finde aber insgesamt strahlt der Song immerhin so eine Kraft aus. Das gefällt mir. Und der erzählt ja auch die Geschichte von einer historischen Persönlichkeit, die als Hexe beschuldigt wurde und dann ertränkt. Also da ist ja auch wirklich, wirklich was dahinter, eine Story dahinter. Und wenn man das irgendwie gescheit umsetzen kann, dann finde ich, dann hat das auf jeden Fall Chancen, auch weiterzukommen. Aber wie du sagst, es kann natürlich auch hängen bleiben, wenn man das eben nicht richtig hinkriegt. Also es ist für mich noch so ein bisschen eine Wundertüte. Und wie gesagt, in der Studioversion so, ja, wenn ich es dann doch mal durchhöre, dann denke ich, oh, also Power hat das schon richtig gut und so und das will mir auch was erzählen. Wie das live wird, das ist tatsächlich noch das große Fragezeichen. Ja, mehr kann ich dazu tatsächlich nicht sagen. Genau. Dann einfach uns einfach nochmal fragen, wenn wir mal wo die Proben gesehen haben.
Ja, genau.
Jo, dann gehen wir weiter nach Finnland. Da freue ich mich auch schon auf die Diskussion. Wir haben nämlich den Windows 95 Man mit No Rules. Und es gibt doch Regeln, aber da kommen wir gleich zu. Erstmal, der Windows 95 Man ist Teemu Kaisteri aus Espoo. Und der ist eigentlich so Videokünstler, DJ und so. Und hat sich dann irgendwann eben diese Figur auch ausgedacht. Mit, das T-Shirt mit diesem Windows 95 Logo und Mütze und so. Und hat sich für den Auftritt jetzt noch Sänger Henri Pispan dazu geholt. Und die beiden waren zusammen im finnischen Vorentscheid. Mit diesem Song, mit einem sehr weirden Auftritt. Irgendwie so ein Denim-Eck noch im Hintergrund und hat er jetzt eine Hose an oder nicht und irgendwann kommt die Hose vom Himmel und so, da war ja ganz viel drin und die Jurys haben sich gedacht, nee, ist ja überhaupt nichts für uns, deswegen waren sie nach der Jurywertung auf dem letzten Platz und dann kam das Televoting und sie sind vom letzten Platz auf den ersten gespült worden und zack, waren sie auf einmal der finnische Act von ESC. Dann kam die EBU, wir haben es eben schon gehört, bei ISAC haben sie eingegriffen, beim Windows 95 Man haben sie auch eingegriffen. Seinen Namen dafür behalten, aber das Windows-Logo auf dem Shirt und auf der Kappe darf er nicht mehr zeigen. Das ist jetzt, also erstmal wurde es so geblurrt. Mal sehen, ob er jetzt wirklich dann einfach ein T-Shirt anhat, wo einfach dieses Logo nur geblurrt drauf ist. Ist halt, ja. Bisschen komisch, aber was soll's. Ja, und die beiden haben an ihrem Song mitgeschrieben. Und ich sage jetzt erstmal ein paar gute Sachen, bevor du es fertig machst. es ist trashig. Aber ja, es unterhält mich auch. Ich habe diesen Vorentscheidsauftritt ja eben schon so ein bisschen beschrieben. Der ist witzig. Also so, das ist, man denkt immer, was macht der denn da? Was kommt denn jetzt? Und wie, hat der keine Hose an oder was? Also da muss man auch nochmal schauen, weil ich glaube, die EBU hat ja auch gesagt, so hier nackt auf der Bühne geht auch nicht. Ich weiß nicht, bei Männern fällt ihnen das da auf einmal ein. Und deswegen muss man mal sehen, ob sie diesen Hosengag da wieder machen, dass die Hose da vom Himmel und dann zieht er sich die an, dann hat er auf einmal Pyroschläuche und so. Man guckt eigentlich die ganze Zeit zu und wie du gesagt hast, es ist eigentlich, wir haben es sogar in der Folge so genannt, einfach ein Fiebertraum. Und deswegen glaube ich auch, dass das verfangen kann, aber halt wirklich nur beim Publikum. Ich glaube, die Jurys werden das auch beim großen ESC super abstrafen. Und das sage ich schon in dem Wissen, natürlich wird das weiterkommen, weil das ist, glaube ich, also das für Televoting ist das wie gemacht. Also das, nicht nur, dass wir es im Vorentscheid gesehen haben, das glaube ich auch für den großen ESC. Und dann wird das ins Finale kommen und könnte dann im Finale so ein Kandidat sein, der einfach diese ganze lange Jurywertung, die wir uns ja ausführlich angucken, einfach ganz unten irgendwie verharren muss und dann noch ein paar Punkte kriegt. Aber da ist aber auch wieder so die Frage, nutzt sich so eine Figur vielleicht für uns jetzt schon schnell ab? Vor allem, wenn sie irgendwie, er wirkt ja doch ein bisschen wie so eine Werbefigur. Also natürlich eine Werbefigur nach, was weiß ich, 30 Jahren. Aber trotzdem wirkt er irgendwie so wie so eine Werbefigur. Da es aber nur um diesen einen ESC-Auftritt geht, glaube ich, haben die meisten schon so diesen Effekt, dass sie sagen, hey, das ist ja witzig und das unterhält mich. Also das ist, glaube schon, dass er zumindest im Televoting einiges rausholt. Und ja, auch der Song unterhält mich irgendwie. Und jetzt bitte Gegenrede.
Ja, das wird wahrscheinlich der Vorteil sein, dass im Semi eben halt nur das Televoting irgendwie zum Tragen kommt. Und dann werden sie eben halt auch ins Finale kommen. Bei mir persönlich sind sie nicht im Finale. Wahrscheinlich deswegen, weil Raven nicht, keine Ahnung, oder irgendjemand anders ja irgendwie weiterkommt. Ich habe es ja auch schon in der Folge, als wir da schon mal drüber gesprochen haben, auch schon gesagt, ich finde es leider einfach nur ein bisschen doof. Also alleine auch schon dieses, oh, hat er keine Hose an und das wird dann so mit den Tänzern so verdeckt und dann, das ist in so einer Live-Situation auch nicht immer hundertprozentig wirklich auch so darstellbar. Man sieht dann immer auch seine fleischfarbene Unterhose ab und zu mal und deswegen finde ich, funktioniert dann der Gag auch nicht wirklich so gut. Und für mich ist es so einfach so ein bisschen, etwas vertane Chance, wirklich da auch irgendwas Lustiges auf die Bühne zu bringen. Mich fasst das irgendwie überhaupt nicht an. Ich finde es leider einfach nur doof. Aber ich kann auch nachvollziehen, wenn man das irgendwie lustig findet. Auch Humor hat ja sozusagen keine Vorgaben, was richtig, was falsch ist irgendwie. Und wenn das Leute unterhält, finde ich das gut. Vielleicht hole ich mir dann irgendwie, während das läuft, irgendwie da Popcorn irgendwie, keine Ahnung, oder hole mir was zu trinken oder ich weiß es nicht, aber ich finde, dass mich macht das irgendwie nicht so wahnsinnig an und wir werden mal schauen. Wäre natürlich der Hammer, wenn die ins Finale weiterkommen, dann irgendwie gewinnen und Carrie nicht. Ist dann irgendwie auch noch ein bisschen seltsam.
Not
aber,
gonna happen.
Ja, aber naja, ich glaube, so weit wird es nicht kommen.
Und ich finde es immer komisch, wenn Leute so oft sagen, ach, dann mache ich da Pause und da hole ich Popcorn und so. Ey, wir fiebern einfach ewig ein Jahr lang auf diese ESC hin und dann sucht man sich Stellen, an denen man keinen Bock mehr hat. Die hätte ich aber beim nächsten auch. Das wäre eine von meinen Stellen. Da haben wir nämlich Moldau, Natalia Babu mit In the Middle. Und das wäre dann die nächste, die schon mal beim ESC war. Nach Hera Björk haben wir dann nämlich noch eine. Die war 2007 in Helsinki dabei und ist da immerhin Zehnte geworden mit dem Song Fight. Und dann hat sie sich in diesem Jahr gedacht, sie versucht's nochmal und ist in den Vorentscheid gegangen. Da waren insgesamt 32 Acts dabei. Und dann hat sie sich durchgesetzt. Und sie hat ihren Song sogar selbst geschrieben. Jetzt kannst du mir erstmal ein paar Gründe liefern, warum ich vielleicht doch dranbleiben soll, wenn sie damit auftritt.
Ja, also ich glaube, ein Grund ist natürlich, auch Moldau ist auch so ein Land, das durch den Ukraine-Krieg durch Russland ja auch zumindest indirekt ja bedroht ist. Und ich hoffe mal, dass es da auch in dem Land weiterhin irgendwie soweit alles friedlich bleibt. Es ist ja schon auch ein sehr kleines Land. Ich glaube, es hat irgendwie eine Einwohnerzahl wie Schleswig-Holstein. Ist auch ja ein armes Land und wirklich, und die treten da auch immer wieder tapfer an. Mit Stop Just Do zum Beispiel haben wir ja sind wir in dem Zug hin und her gefahren zwischen Moldau und Rumänien. Was ganz lustig war, nachher auf der Bühne war es eher so semi, aber das Video war irgendwie ganz schön. Und dazwischen, wenn die da mal nicht auftreten, dann ist es häufig dann so, dass dann eher so langweilige Balladen geschickt werden. Und das geht mir bei The Middle irgendwie halt auch. Ich finde es jetzt nicht besonders spannend. Es gibt ein ja mehr oder weniger offizielles Video, wo sie praktisch mit so fünf weiteren Background-Sängerinnen, die genauso aussehen wie sie und die Lippen mitbewegen, wenn sie dann singt. Also dass man denkt, wer von denen singt da jetzt gerade so irgendwie, weiß man natürlich, dass die in der Mitte das natürlich ist. Aber ja, insofern, mir fällt dazu nicht so wahnsinnig viel ein, weil ich es jetzt auch nicht besonders spannend finde und halte das auch für einen Song, der dann leider auch im Semi wahrscheinlich backen bleiben wird, weil es eben nicht so spannend ist.
Ja, da sind wir doch irgendwie ähnlicher unterwegs, als ich gedacht habe. Ja, erstmal das, was du erwähnt hast, diese vielen gleich aussehenden Sängerinnen, das finde ich irgendwie creepy. Ich weiß nicht, was das soll. Also gut, am Ende spielen sie alle Geige, das sieht dann irgendwie wenigstens wieder ein bisschen lustig aus. Aber wie sich da alle von Mikro zu Mikro drehen, so im Gleichdings und so, das ist, oh, ich hatte da eine Assoziation, die ist jetzt vielleicht mies, aber vielleicht kennt der ein oder andere noch so die alten Otto-Filme, die man aus einigen Gründen auch vielleicht gar nicht mehr gucken sollte, aber trotzdem. Und da gibt's ja so eine Szene, da läuft er mit einer Frau über den Friedhof und dann kommen aus den Gräbern kommen lauter Heinos. Kannst du dich daran erinnern? Lauter Gleichaussehende, also lauter so Heinos singen dann, glaube ich, Schwarzbraun ist die Haselnuss oder so dann und bewegen sich alle gleich aus diesen Gräbern raus. Und daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Also so, warum stellt man dann Leute nebeneinander, die alle gleich aussehen und am Ende weiß man gar nicht, wer ist da jetzt das Original und wer ist so zurechtgemacht und wie auch immer und so. Wie gesagt, ist vielleicht ein bisschen eine fiese Assoziation, aber die hatte ich leider. Ja, und zum Song, ich finde den einfach nur langweilig leider. Mhm. Also ich sehe da auch nicht wirklich Finalchancen. Ich weiß nicht, wer dafür anrufen sollte, leider. Also da, klar, das mit den Geigen am Ende ist ganz nett. Leider kommt dann am Ende, wird dieser Refrain oder was auch immer, das sind ja eigentlich nur Laute dann auch, werden die noch so gekiekst. Es wird dann auch noch mal extra anstrengend hinten raus. Also ich komme nicht rein in den Song, der gibt mir irgendwie gar nichts, leider. Ich will ja immer alles mögen, aber hier klappt es auch wieder nicht.
Ja, man könnte jetzt noch ergänzen, dieses mit den Background-Sängerinnen sieht auch ein bisschen aus wie so ein Robert Palmer-Video. Der hat ja da auch so Songs mit so strengen geschminkten Frauen irgendwie, die dann auch so Elektrogitarren in der Hand halten. Und dann ist mir noch eingefallen, es gibt ja so einen TikTok-Trend auch, ne? Wenn man sieht da so 5 Leute, singt dann einer, alle bewegen so die Lippen und dann sollst du irgendwie raten, wer singt das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6 so irgendwie. Das könnte vielleicht davon noch irgendwie entlehnt sein. Aber man merkt irgendwie so, dass wir da irgendwie immer Parallelen suchen und uns eigentlich nicht mit dem Song beschäftigen, weil da auch nicht so leider so viel dran ist, ne?
Es ist die 30 Jahre alte Version eines aktuellen TikTok-Trends.
Ja, genau. Einigen genau.
So, dann wären wir jetzt aber mal wieder richtig modern, würde ich sagen. Jetzt kommt nämlich das Gastgeberland, ist da eingebettet jetzt an dieser Stelle des Halbfinals. Markus und Martinus mit Unforgettable für Schweden. Das schwedische Melodiefestival gewonnen, sind aber eigentlich Norweger. Also die beiden sind Zwillingsbrüder, 22 Jahre alt, leben im Norden von Norwegen eigentlich. Hatten dort auch ihren Durchbruch, und zwar schon 2012 beim Junior Melodie Grand Prix. Das ist so ein bisschen eine Kinderversion von deren Vorentscheid. 2016 haben sie dann angefangen, auf Englisch zu singen und waren eigentlich in ihrer Heimat immer irgendwie Stars. Also das, an denen ist man eigentlich in Norwegen auch gar nicht vorbeigekommen. Und dann haben sie sich gedacht, okay, wir orientieren uns mal ein bisschen Richtung Schweden und waren auch schon im letzten Jahr beim Melodiefestival dabei. Aber es ist History. Sie sind an Loreen gescheitert. Also sind Zweite geworden damals und haben das einzig Richtige gemacht, haben gesagt, dann kommen wir einfach nochmal zurück. Und dann hat es dieses Jahr mit dem Sieg geklappt. Und ich weiß nicht, ob hier jemand Schwedenpop gesagt hat, aber ich habe jetzt hier Schwedenpop gesagt. Und das aus Norwegen. Ich habe immer so viele Gedanken zu dem Song, bin gespannt, ob es dir genauso geht. Aber es ist so, dass ich denke, ja, irgendwie gibt er mir was, irgendwie ist der cool. Irgendwie haben diese beiden so Star-Appeal und man schaut denen gerne zu. Und dann denke ich aber auch wieder, irgendwie ist es dann doch auch generisch. Irgendwie kommt es für mich auch nicht so ganz rüber, wenn die beiden, die jetzt, also ich habe ja gesagt, die sind 22, sehen tendenziell noch ein bisschen jünger aus, sagen, sie singen da über eine Femme fatale und was weiß ich. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Wort noch gibt, ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht, das wirkt dann so ein bisschen arg künstlich. Dann ist die Inszenierung, zumindest am Anfang, wie sie im Mello war, ist dann so Videoclip-artig, dass sie dann da stehen, wo man denkt, so, wo stehen die da? Sind das irgendwie so Baumarktregale zwischendrin? Einfach so riesige Wände und wo man erstmal gar nicht sieht, dass sie auf einer Bühne stehen. Also so der Benjamin Ingrosso-Effekt, dass man denkt, ist der jetzt überhaupt da oder ist das, wird das aus dem Studio eingespielt? Das wird dann hinten raus ein bisschen besser und ja, die beiden harmonieren wunderbar, die können stark singen, die können stark performen. Das wird auch wieder, die werden super abschneiden, da gehe ich mal sehr davon aus. Und ich höre es gerne und ich finde es okay, aber so ein paar Abstriche mache ich dann da doch.
Ja, aber also ich würde mal sagen, erstmal glaube ich, brauchen wir uns da gar nicht, brauchen wir glaube ich gar nicht zu mutmaßen, wie wird das wohl auf der Bühne aussehen, weil bei den schwedischen Beiträgen kann man immer davon ausgehen, dass sie das dann 1:1 dann auf die ESC-Bühne dann so setzen, weil sie auch immer sich fast ihr Finale bis fast an die Deadline für den ESC dann immer setzen, dann können sie ja gar nicht mehr so wahnsinnig viel daran verändern. Ich finde es einfach, es ist großartig produziert. Irgendwie muss man das fast mögen. Wenn sie dieses Jahr nicht Gastgeber wären, würde ich mal mutmaßen, würde Schweden auch, glaube ich, locker ins Finale kommen. Das glaube ich tatsächlich auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, fast so ähnlich wie mit Polen unterhält es mich. Ich mag das. Man kann sich natürlich auch anders irgendwie positionieren und sagen, boah, ey, und Schweden und ne, mag ich alles nicht und so, wird ja auch immer lang und breit irgendwie halt überall diskutiert. Aber ich muss es jetzt mal, ich sehe es halt immer so ein bisschen so von dem Kampfesgeist, den die Schweden auch immer wieder mitbringen. Die haben ja auch sicher schon geäußert, wir wollen das Ding auch zum zweiten Mal gewinnen. Das glaube ich allerdings nicht. Also so stark ist es dann nun wirklich nicht. Aber ich glaube, es wird im Finale wird es zu einer guten Unterhaltung irgendwie halt führen. Und die werden auch ihre Punkte dafür abgrasen. Weiß ich jetzt nicht so, ob das bei den Jurys wirklich so gut ankommt nachher im Finale. Aber ich glaube, Televoting, glaube ich, da wird bestimmt einiges kommen. Und insofern finde ich es ganz unterhaltsam und kann da eigentlich jetzt auch nicht unbedingt jetzt was super Schlimmes daran finden.
Ich glaube schon, dass die Jurys das fressen. Wenn die Jurys Schweden hören, dann sind die doch immer dabei. Das ist doch wurscht. Und ich glaube, Televoting, das war ja manchmal so die Diskrepanz zwischen die Jury sagt, oh, Schweden toll, und das Televoting sagt, naja, doch nicht so toll. Ich glaube, dass die beiden so ein bisschen was rausholen, weil denen guckt man ja auch gerne zu. Man sieht die beiden, man weiß dann gar nicht, wer es wäre, weil die sich so ähnlich sehen und so.
Ja, die spielen
Das
ja ein
kann schon
bisschen
noch
auch damit dann, ne?
ja, das kann noch mal so ein bisschen auch was rausholen, aber also, dass die Jurys das runtervoten, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also es wäre zumindest mal was Neues. Ansonsten habe ich immer das Gefühl, Schweden kann irgendwie einen singenden Truthahn schicken und die Jurys würden immer noch sagen, Bock alt Schweden. Werden wir dann sehen. Na gut, gehen wir einen weiter. Und sind in Aserbaidschan. Bin ja auch gespannt auf die Diskussion jetzt. Da hätten wir Fahri mit Ilkin Doflatov und Özil Apar. Und über Fahri kann ich ein bisschen was sagen. Der wurde uns nämlich als erstes vorgestellt. Der ist 1995 in Baku geboren, eigentlich Jura studiert, Bachelor gemacht, Master gemacht. Und dann kam die Corona-Pandemie und er hat sich gedacht, ach komm, ich hatte da doch diesen Kindheitstraum, ich wollte doch eigentlich Musiker werden. Und das hat er dann gemacht. Und als sein Song dann erschienen ist, wurde auf einmal bekannt, oh, er wird gar nicht alleine auf der Bühne stehen, sondern da kommt noch einer dazu, nämlich Ilkin Doflatov. Und ja, dann kam der Song auch raus, an dem Fahri mitgeschrieben hat. Und ich glaube, dein Fall, als wir ihn besprochen haben, war erstmal nicht so. Hast du in dir ein bisschen schön hören können seitdem?
Nee, leider, pure Langeweile, würde ich sagen. Mir ist dann noch eingefallen, boah, was würde ich geben, Kleopatra noch mal auf der ESC-Bühne zu sehen. Aber da kam ja dann nun leider Corona. Und der Song macht es jetzt auch nicht besser, dass da diese Laute, die wir ja auch von Jamalas 1944 auch so kennen, da auch eine Rolle spielt. Also den Song kann ich fast sogar noch weniger fassen als jetzt den aus Moldau. Ich weiß nicht, was da in Aserbaidschan jetzt seit ein paar Jahren los ist, dass die da so komische Sachen irgendwie, die waren ja mal zu Beginn, als sie in den Wettbewerb eintraten, ja eigentlich sehr erfolgreich, sind da immer ins Finale gekommen und dann gab es irgendwann, ich glaube, das war so 2018, kam dann plötzlich so ein Knick irgendwie, wo man dann so dachte, ja. Das funktioniert halt auch nicht mehr so ganz, wie ihr das irgendwie macht. Aber es ist für mich leider die pure Langeweile und ich werde mich auch, glaube ich, nicht bis im Mai noch daran weiter erfreuen. Und ich glaube, dass, ja, also mich lässt das kalt und für mich ist das auch nichts fürs Finale.
Mich lässt es nicht ganz kalt. Da bleibe ich dabei. Also so ganz durchgehend happy macht mich der Song nicht, aber so der Vibe gefällt mir trotzdem. Also gerade so im Refrain dann. Und ich habe lange überlegt, warum? Warum habe ich irgendwie was dafür übrig? Ich kann es irgendwie gar nicht so richtig sagen. So das Einzige, wo ich so ein bisschen näher gekommen bin, ist, dass es mich ein bisschen an ein paar Songs von Sting erinnert. Weiß nicht, ob das jetzt nachvollziehbar ist oder nicht, aber es hat so diesen Vibe, den manche Sting-Songs für mich jedenfalls haben. Und das ist irgendwie, das ist so was Schönes. Das löst so was Schönes bei mir aus. Und das ist, wie gesagt, nicht durchgehend. Ich finde so dieses Geflüster am Anfang vom Song ist nicht so ganz meins. Aber ich bin mal gespannt, wie die das umsetzen. Ich weiß auch nicht, ob das bei Leuten verfängt und ob das dann wirklich weiterkommen kann. Aber so, ja, ich weiß nicht, tendenziell, das, was du gesagt hast, ja, vielleicht bin ich aber auch ein bisschen froh, dass sich Aserbaidschan nicht mehr so anbiedert mit so Popkram oder so oder mit irgendwie einer langweiligen Ballade, die auf einmal gewinnt. Dass sie so ein bisschen was, ja, das irgendwie so ein bisschen mehr Originalität hat. Also ich meine, diese zwei Jungs da letztes Jahr, da kam ja auch nicht viel an, aber man hat irgendwie gedacht, das sind halt irgendwie echte Musiker, die haben sie halt ein bisschen komisch zusammengestylt und so, und es hat nicht ganz geklappt, aber so, wo man denkt, ja, das haben die geschickt, weil die einfach in der Poplandschaft in Aserbaidschan irgendwie sich so hervorgetan haben oder weil sie die da gefunden haben und nicht, weil es international eingekaufter Kram ist, der dann irgendwie klingen will, wie Pop überall klingt. Deswegen weiß ich gar nicht, ja, das ist natürlich, die Ergebnisse geben deiner Meinung recht. Aber ist ja jetzt vielleicht auch nicht alles. Und deswegen, ich finde, es sticht schon raus. Du kannst natürlich sagen, es ist schlechter als der Rest, meinetwegen, aber für mich ist es das nicht. Also irgendwas mag ich da dran. Bin mal gespannt, ob ich das mehr oder weniger mag, wenn ich das live sehe.
Also Aserbaidschan ist dein Polen, ne?
Naja. So sehr verteidige ich es jetzt auch nicht, aber mal abwarten, wie das dann live ist.
Ja, und auch hier kann man wieder sagen, wenn so bei dem einen verfängt es und sagt, ja, super, und ja, also das, ja. Na, schauen wir mal. Vielleicht täusche ich mich ja auch.
Wo wir uns, glaube ich, gerne täuschen würden, ist Australien. Die schicken Electric Fields mit Von Milcardi. Die beiden sind ein Duo, nämlich Zachariah Fielding und Michael Ross, die sich 2015 gegründet haben. Davor waren sie solo unterwegs. Jetzt machen sie zusammen so eine Mischung mit, ja, da ist Pop drin, da ist Soul drin. Es gibt teilweise Sprachen der Aborigines zu hören. Und sie waren 2019 schon mal im australischen Vorentscheid, sind Zweite geworden hinter Kate Miller-Heidke. Und wie wir das hier schon öfter gehört haben mit diesem Halbfinale, dann wurde halt gesagt, okay, dieses Mal dürft ihr, wir nominieren euch intern. Und sie haben an ihrem Song mitgeschrieben. Nein, sie haben ihren Song komplett selbst geschrieben. Sorry, das soll nicht unter den Tisch fallen. Das ist mal ein Song, der komplett selbst von der Band kommt, wo keiner mit reingefuscht hat. Und ach, ich will's mögen, aber es klappt nicht. Es ist so schade, weil ich meine, die wollen so eine gute Botschaft rüberbringen mit hier alles One Blood und so weiter. Die beiden wirken so sympathisch und ja, es ist leider wirklich nur diese gute Message. Also ich finde, musikalisch lässt einen das voll hängen und irgendwie da bleibt nichts davon, habe ich so das Gefühl, zumindest für mich nicht. Und ich hoffe so sehr, dass sie irgendwie durch die Performance noch was rausholen können. Weil ich würde sagen, Australien, sonst droht da tatsächlich mal wieder ein Halbfinal aus. Wie sie es eigentlich nur hatten, als sie nicht anreisen konnten und ein Video einspielen mussten. Ja, deswegen, ich mache mir wirklich, dieses Jahr mache ich mir Sorgen um Australien.
Ja, geht mir tatsächlich auch so. Ich habe jetzt nochmal in Vorbereitung hier auf unsere Songchecks mir tatsächlich auch so die Videos und so weiter nochmal angeschaut. Und ich kann jetzt auch nicht sagen irgendwie, dass der australische Beitrag, dass das jetzt irgendwie schlecht wäre oder so. Aber es ist halt schon mittlerweile, wenn man sich mal anschaut, wie Australien mal gestartet ist in dieser ersten Euphorie, als Guy Sebastian 2015 angetreten ist, danach Dami Im 2016, die ja übrigens auch dieses Jahr wurde so kolportiert, die könnte vielleicht sogar wiederkommen. Vielleicht ist sie auch irgendwo auf einer Liste und kommt vielleicht in den nächsten Jahren nochmal dazu. Das würde mich natürlich sehr freuen, aber da kann natürlich auch irgendwie auch ein blöder Song kommen, wo man denkt, naja gut, 2016, das war aber irgendwie besser. Es reißt mich auch nicht raus, dass ich dann hin und wieder ein Didgeridoo irgendwie halt höre, dass ich weiß, ah, kommt aus Australien oder so. Ich muss ehrlich sagen, auch damals, als sie Zweiter wurden beim Vorentscheid, fand ich die auch schon nicht so geil. Also, aber das ist natürlich so mein spezieller Geschmack. Aber es wird natürlich jetzt wirklich ernst, wenn Australien ist ja schon auch immer so ein bisschen in der Kritik, wieso nehmen die teil, weil sie ja auch kein Voll-EBU-Mitglied sind und dann doch sozusagen aus so einer Ausnahme heraus immer dabei sind und dann doch eher so vielleicht mit mäßigem Erfolg jetzt die letzten Jahre auch am Start sind. Gut, okay, letztes Jahr war das so mit Voyager auch ein ganz guter Beitrag, ist vielleicht aber auch eher so, weil der Sänger halt auch ein gebürtiger Deutscher ist und dass man da irgendwie vielleicht mehr so eine Verbindung irgendwie halt hat. Aber ja, ich glaube, das wäre auch ein Beitrag, wo ich sagen würde, sehr, sehr schwierig und ich sehe es eher aus dem Finale raus als drin.
Ja, ob das ein Stichwort für den nächsten Act ist, bin ich sehr gespannt. wir schmeißen sehr viele raus, ne, dafür, dass wir gesagt haben, es fliegen eigentlich nur 5 raus.
Ich bin mit meiner Liste bin ich glatt.
Das ist, glaube ich, nur gefühlt, weil wir es bei den anderen nicht dazu sagen. Aber ja, vielleicht ein Wackelkandidat Portugal. Da haben wir Yolanda mit Grito. Die ist 29 Jahre alt und hat es erstmal in Lissabon versucht, da ist sie hingezogen, als sie 17 war und ist dann nach London weitergezogen. 2023 die erste EP veröffentlicht. Ihre Musik ist so zwischen Pop und R&B angesiedelt. Und bei deinem geliebten Festival da Canção in diesem Jahr hat sie sich gegen 19 andere Acts durchgesetzt und zwar unter anderem mit der Höchstpunktzahl der Jurys. Und ihren Song hat sie mitgeschrieben. Und du als Festival da Canção-Fan kannst jetzt sagen, warum das von vielen tollen Sachen das Beste war.
Naja, Fan ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel gesagt, aber ich schaue mir das gerne an, weil sie mittlerweile, das war früher nicht so, weil früher war es wirklich eigentlich fast nur so dieser Fado-Kram. Und das ist so 2-3 Mal irgendwie ganz nett, aber nicht übers ganze Festival. Aber das haben sie dieses Jahr auch, finde ich, wieder sehr abwechslungsreich gemacht. Und ich kann mit Grito wirklich auch sehr gut leben. Das ist auch eine schöne Nummer. Wobei ich da sagen muss, das wäre auch eher so ein Wackelkandidat. Ich würde sie tatsächlich mal drin sehen. Das ist vielleicht so in so gleichwertig mit Serbien, wo man wirklich auch raushört, wo das herkommt, insbesondere weil sie es ja auch auf Portugiesisch irgendwie halt singt. Und auch auf der Bühne war das gut anzusehen, ist so total in Weiß gekleidet, ihre Tänzer auch, die haben dann Stricküberzieher über dem Kopf und so weiter. Und das macht tatsächlich ein bisschen was her. Und ist sicherlich, wird nicht der Sieger des ESC 2024, aber würde mich riesig darüber freuen, das im Finale auch zu sehen, um sozusagen da auch nochmal wieder so ein bisschen so ein Gegenpol so zu, weiß ich nicht, Irland oder Kroatien oder so irgendwie halt zu sehen. Das ist dann nochmal so ein bisschen so Oldschool ESC, finde ich. Und das tut dem heutigen Wettbewerb tatsächlich auch gut. Und ich würde es dann tatsächlich auch sehr begrüßen, wenn das dabei ist. Geht dir wahrscheinlich nicht so, ne? Oder?
Ja, naja, nicht so ganz. Also ich habe ja, als wir darüber gesprochen haben, als sie das gewonnen hatte, hatten wir es ja schon kurz. Und da habe ich gesagt, ich finde den eigentlich ganz okay. Ich mag diese Inszenierung mit diesem vielen Weiß und so. Das eigentlich macht es schon was her. Und ich finde es auch besser als die letzten Jahre. Also es hat nicht dieses bemüht hektische Rumgetanze wie bei Ai Curaçao. Es ist auch nicht so schnarchig wie Soldade. Aber ich muss sagen, seitdem ist es bei mir nicht richtig gewachsen. Also so, ich habe so ein bisschen das Interesse schon wieder verloren. Und ich glaube, dass das im Feld dann auch leider eher untergehen kann, weil es einfach ein bisschen zu öde ist. Also zumindest in der Inszenierung, die wir jetzt kennen. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie die einmal komplett umschmeißen. Deswegen halte ich es auch eher ein bisschen für fraglich, ob das fürs Finale reicht. Kann natürlich klappen, aber ich finde, es ist jetzt auch nicht in Stein gehauen, dass das klappt. Ja, wie gesagt, bei mir vielleicht in Malmö dann wieder, wenn man es da ein paar Mal sieht, dass es dann wieder wächst. Aber so bei mir ist es so ein bisschen stagniert. Mhm. Da keine Begeisterung leider weiter für entwickelt.
Okay.
Stichwort Begeisterung. Die nächste Delling-Überleitung. Also, Luxemburg. Luxemburg, wir lieben euch. Es ist so toll, dass ihr zurück seid. Und Luxemburg darf das Halbfinale tatsächlich beschließen durch Telly mit Fighter. Telly ist 23 Jahre alt, sie ist in Israel geboren und dann mit ihren Eltern oft umgezogen und irgendwann dann auch in Luxemburg gelandet. Deswegen durfte sie dann auch am Vorentscheid teilnehmen, weil man musste ja einen Nachweis erbringen, dass man irgendwie was mit Luxemburg zu tun hatte, dass man da mal länger gelebt hat zum Beispiel, und das hat sie dann dadurch erfüllt. Sie hat aber zwischendrin in New York Musiktheater studiert, dann 2020 ihre erste Single veröffentlicht und dann war sie Ende Januar beim Luxemburg Song Contest in Esch dabei und hat den gewonnen. Deswegen ist jetzt die Sängerin beim großen Luxemburg Comeback nach über 30 Jahren, und Fighter hat sie nicht selbst geschrieben. Also sie hatte zwar, als es darum ging, sich da zu bewerben, hat sie eigene Songs eingereicht, aber irgendwann hieß es hier, wir haben da einen, probier den doch mal, wir glauben, dass der besser passt, und dann hat sie den genommen. Ach, und ich sag's gleich, ich mag's einfach, weil es Luxemburg ist. Es war ein Highlight in der Vorentscheidssaison, ich war ja auch da, hab ja auch von da berichtet und so, dass allein das schon, gibt ja schon einen Bonus. Ich bin immer noch dabei, dass ich lieber Krieg gesehen hätte. Also das war einfach mein Lieblingssong, und das war einfach so eine klare Ballade. Da weiß man, was die von einem will. Das ist bei Fighter so ein bisschen mein Kritikpunkt. So der wechselt so oft irgendwie die Stile und die Stimmung und das Tempo und so. Das geht so hin und her, dann wechselt er auch noch ein paar Mal die Sprache. Wobei ich finde, wenn das einer authentisch irgendwie machen kann, dann ist das Luxemburg, die ja wirklich, wenn du da mal vor Ort bist, die sprechen ja gefühlt einfach alle Sprachen, die es gibt. Deswegen ist es da gar nicht so ungewöhnlich, wenn da gewechselt wird zwischen Französisch und Englisch. Bei anderen, finde ich, kommt das manchmal verkrampft darüber, wenn man sagt so, ja, und jetzt will ich die Message nochmal hier auf Englisch und da und so. Ich hoffe, dass sie ein bisschen anders stylen, weil ich fand sie sehr krass aufgestylt im Vorentscheid. Das passt eigentlich gar nicht so richtig zu ihr, weil sie eigentlich so natürlich auch sehr gut wirken kann, finde ich. Sie haben den Style so ein bisschen geändert, als es jetzt dann ein neues Musikvideo gab oder überhaupt erstmal ein Musikvideo. Sie haben ja auch so leicht gerevamped, also es klingt jetzt ein bisschen anders. Also es sind wirklich dann so Details, die man so raushört. Also es ist jetzt gar nicht so groß was geändert. Aber ich finde schon ein bisschen besser. Also ich finde den Style jetzt besser, wenn der so ist wie im Video. Finde auch den Song, dass der ein kleines bisschen besser geworden ist. Natürlich haben sie ihn im Kern komplett beibehalten. Also das soll fürs Finale reichen. Bitte, bitte, bitte. Das wäre sonst echt eine Gemeinheit, wenn das nicht reicht.
Ich habe ja tatsächlich auch sozusagen stärker verfolgt, weil du ja auch da vor Ort warst. Wir haben ja da im Podcast tatsächlich auch sehr viel drüber gesprochen. Und ich habe mich natürlich riesig gefreut. Es wurde ja schon in der Eurovisionswoche letztes Jahr in Liverpool ja schon bekannt gegeben, dass Luxemburg nach 31 Jahren irgendwie wieder dabei ist, und auch zu Recht. Und die kommen jetzt eigentlich, du hast es auch schon eben angesprochen. Ich muss tatsächlich sagen, es hat, finde ich, der richtige Song den Vorentscheid auch gewonnen. Ich finde es
Das habe ich nicht gesagt.
nee, du hättest lieber Krieg gerne gesehen.
Genau.
Genau, und da finde ich, ich finde, dass sie mit Fighter, glaube ich, die bessere Wahl getroffen haben, weil auch der Auftritt von Krieg auch nicht wirklich optimal irgendwie halt war. Ich finde, ich mag den Song, ich finde ihn ganz großartig und du hast es eben auch schon angesprochen, man hat ein kleines Rebrush auch von dem Song gemacht, aber nicht so, dass man so, ich sag mal, nicht auf so eine albanische Art, dass man es nicht wiedererkennt, sondern es ist so, ja, so an ganz bestimmten Stellen, wo man denkt, ach nee, da hobeln wir nochmal die Ecke so ein bisschen ab und dann hört sich das bisschen feiner an. Ich finde auch in dem neuen Video, ich finde da ihren Look auch so klasse. Sie hat da so, ja, so stark zurückgekämmte Haare und dann so lange Zöpfe, alles in Schwarz mit langen Stiefeln und so weiter. Sie kommt da sehr selbstbewusst irgendwie auch rüber. Es ist ein relativ einfaches Video, mit der so ein bisschen mit Effekten irgendwie halt, sie läuft da so eine imaginäre lange Treppe irgendwie hoch, dann fällt sie dann irgendwann runter. Tänzer bilden so einen Baum, der so neben ihr steht. Und also es ist aber wirklich gut gemacht, nicht zu viel und nicht zu wenig. Und das ist, finde ich, ein schöner Start in diesem Wettbewerb. Ich muss sagen, die letzten 5, 6 Songs, da war es dann wirklich so, ja, nee, Wackelkandidat, und nee, ist wohl drin, na, ist wohl draußen und so weiter. Bei Luxemburg ist so mein Gefühl so ein bisschen, doch, das wird, glaube ich, auch locker vorne im Semi irgendwie tatsächlich auch stattfinden. Alleine vielleicht schon, weil es der letzte Beitrag in diesem ersten Semifinale ist, da ist es, finde ich, mal so. Boah, jetzt kommt mal noch mal ein guter Song, nachdem irgendwie 5, 6 andere Songs, wo man so dachte, boah, na gut, irgendwie halt Moldau und keine Ahnung, was hatten wir jetzt davor? Da hatten wir ja Portugal, Australien und so, wo man immer so ein bisschen so, na ja, gut, irgendwie. Aber bei Luxemburg muss ich sagen, auch mal, auch in dem Wettbewerb, ich glaube, es ist der in dem Wettbewerb, also in dem ersten Semifinale auch, glaube ich, der einzige französische Beitrag. Also das ist auch noch mal eine schöne Farbe und ja, macht mich wirklich zuversichtlich, dass das wirklich auch kein Problem sein wird, dass sie ins Finale auch einzieht. Also sehe ich auch zwischen uns beiden da jetzt auch wirklich keinen großen Dissens. Es war ja so im Hintergrund, hörte man, dass das so mit sehr vielen Schwierigkeiten dieser Vorentscheid stattgefunden hat, weil man dann doch nicht den Künstlern die Freiheit gelassen hat, selber ihren eigenen Song irgendwie einzureichen und so weiter. Muss man aber auch ehrlicherweise auch dazu sagen, jetzt haben sie einfach auch einen Beitrag, wo beides wirklich stimmt. Also die Künstlerin, dann hat man da irgendwie einen Song, der da auch wirklich sehr gut irgendwie zusammenpasst. Und insofern, da muss ich irgendwie sagen, ich würde gerne auch nach Luxemburg im nächsten Jahr fahren. Das wird nicht passieren, aber wäre natürlich
Ja,
auch
zum
noch mal.
Vorentscheid.
Ja, also zum Vorentscheid wahrscheinlich sowieso, aber naja.
Ja, dann wären wir durch. Das war's von mir, muss ich damit sagen.
Ja, genau. Nee, dann sind wir ja schon sehr, sehr weit. Also wie gesagt, ich finde, so in Nuancen ist das wahrscheinlich das etwas stärkere Semi, aber nicht stark im Sinne von, wie wir es in den letzten Jahren, glaube ich, hatten. Aber es lässt schon sehr viel Zuversichtliches erblicken. Ich finde insgesamt den Jahrgang jetzt gar nicht so schlecht. Das kommt vielleicht auch ein bisschen daher, weil man schon des Öfteren sich auch mit den Songs mal beschäftigt hat. Aber ich glaube, dass das eine schöne und feine Sache irgendwie halt wird. Ja, dann würde ich sagen, wir sind dann auch mit dem ersten Teil unseres Songchecks auch durch, mit dem ersten Semifinale und mit den jeweiligen Big Five und dem Gastgeber Schweden, der da, die dann auch noch in voller Länge und live dort im Semifinale auch antreten, mehr oder weniger ja dann außer Konkurrenz, weil die Entscheidung wird ja dann erst im Finale getroffen für diese Beiträge. Und dann schauen wir mal, wie wir da in der nächsten Folge auf das zweite Semifinale irgendwie draufschauen. Dann würde ich sagen, das war der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Weitere Infos über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Wir würden uns über Erwähnungen in Social Media freuen, auch über Kommentare auf unserer Website. Abonniert uns gern bei Spotify, Apple Podcast und YouTube. Wenn ihr Lob, Fragen, Anregungen oder Kritik loswerden wollt, könnt ihr uns gerne eine Mail an kundendienst@escgreenroom.de schreiben. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in einer Woche wieder. Dann beschäftigen wir uns mit dem zweiten Semifinale und den weiteren drei Big Five, die dort nochmal mit reingemischt werden. Und dann gucken wir mal, wie wir die Songs einschätzen. Also ich würde sagen, bis nächste Woche und tschüss.
Tschüss.